Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, dass wir eine ganze Stunde, wahrscheinlich sogar anderthalb, live mit Martin Richter in einem Webinar verbringen dürfen. Natürlich nicht nur wir, sondern auch ihr. Und was machen wir da, Stefan?
Ja, wir geben einmal einen strukturierten Überblick über das Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie diese ganzen Bausteine und Puzzleteile sich am Ende zu einem Gesamtbild ergeben, das man einfach nicht ignorieren kann. Ja? Also wer seine Zeit nicht in das Thema Steuern steckt, der braucht möglicherweise doppelt so lange, seine Immobilienziele zu erreichen. Genau, deshalb 1,5 Stunden live mit Martin. Anmeldung unter immocation.de/Steuerwebinar. Das Webinar ist kostenlos und wir freuen uns auf dich.
Genau, ich meine ein bisschen Buzzword-Bingo, ja, was einen da so erwartet. Also VV GmbH, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, Umsatzsteuervermietung, Holding, Stiftung wahrscheinlich auch kurz, die perfekte Unternehmensstruktur, wenn man Immobilien kauft. Habe ich was vergessen?
Wir haben einen Rechner. Vererben, verschenken, einen Excel-Rechner zum Simulieren von VV GmbHs. Ja, alles dabei.
Genau. Und Martin Richter, absolut bester Mann für das Thema. Es lohnt sich. 100% kostenlos. immocation.de/Steuerwebinar.
Wenn man die gesparten Steuern, die ja pures Eigenkapital sind, wieder nutzt, um damit weitere Immobilien, größere, bessere Immobilien kaufen zu können, Wertsteigerung zu realisieren, was auch immer. Ja? Und dadurch entsteht ein Effekt, diesen Zinseszinseffekt. Ne? Also im ersten Jahr spare ich Steuern, damit kann ich ein bisschen mehr Immobilien mir leisten, als ich das privat könnte, weil die Steuern ja bezahlt hätten werden müssen. Im zweiten Jahr spare ich mehr Steuern, weil ich habe ja mehr Immobilie, weil ich ja mehr EK hatte. Und, so. Und dieser Effekt kumuliert sich über relativ kurze Zeit zu einem Punkt, wo du doppelt so viel Vermögen und doppelt so viel Cashflow aufgebaut hast, mit exakt demselben unternehmerischen Ansatz, wie du es privat getan hättest. Und selbst wenn, und das ist der entscheidende Punkt, bekommen die Steuerberater immer, ja, aber irgendwann brauchst du das Geld ja privat, du willst das ja ausgeben. Wenn ich das Doppelte habe und das ausschütte, selbst wenn ich es voll ausschütte und alles nur noch für Urlaube ausgebe und 25% Kapitalertragsteuer darauf bezahle, in Klammern, die ich nicht bezahlen muss, weil es Wege gibt, die nicht zu bezahlen, dann habe ich ja immer noch viel mehr Geld, als wenn ich es privat gemacht hätte, jedes Jahr zur Verfügung. Und das verstehen viele Leute nicht, dass die VV GmbH ist das unglaublich geilste Instrument, um langfristig Vermögen mit Immobilien aufzubauen und vom Finanzamt mit Steuern zusätzliches Eigenkapital zu bekommen. Ja.
Und auch das Szenario der Vollausschüttung habe ich in meiner ganzen Tätigkeit noch nie irgendwo gesehen. Wer macht denn das?
Am Ende macht es keiner. Ja. Jeder, der ernsthaft Vermögen aufbaut, braucht das dann irgendwann. Dann, wenn er es theoretisch dann machen könnte, braucht es gar nicht mehr. Ja.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
2025 Steuern sparen als Immobilieninvestor. Der große Überblick. Wir haben viel vor mit Martin Richter. Schön, dass du da bist. Hallo Martin.
Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder in München sein darf bei euch und bin ganz gespannt, was wir hier für Themen beackern die nächsten Stunden.
Ja, einiges. Hallo Stefan.
Hallo Marco. Ich freue mich besonders, dass wir so früh dran sind mit dem Thema.
Ja, richtig, genau. Also wir wollen euch jetzt hier in dieser ersten Aufnahme einen großen Überblick geben. Wir nehmen jetzt mal 3 Podcasts auf. Der erste ist jetzt eben der große Überblick. In den anderen kommen dann auch noch ein bisschen Praxisfälle. Wir erzählen auch, wo du so als Immobilieninvestor stehst. Aber jetzt für diesen Podcast wollen wir durch alle Themen durchgehen. Immer dann auch mit Bezug auf eben 2025, was gerade aktuell, was funktioniert. Das heißt, das wird ein großer Überblick. Wir haben erstmal grundsätzlich, wie versteuert man Immobilien, wo kann man Steuern sparen. Ne? Wir haben Themen wie Nutzungsdauer optimieren, Kaufpreisaufteilung, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, richtig vererben, Änderung, Wachstumschancengesetz. All das wollen wir uns quasi jetzt einmal in Ruhe in dieser Runde diskutieren. Da ist vielleicht für den einen oder anderen Wiederholung dabei, der schon Inhalte von uns gesehen hat, aber wir wollen es einfach wieder aktuell machen, einen großen Überblick geben und machen dann ja auch noch ein Webinar mit dir, wo man das strukturiert nochmal bekommen kann. Da sagen wir auch gleich noch was dazu. Genau, also der große Überblick, ich war extra nochmal Pipi machen, weil ich weiß, das wird jetzt ein bisschen länger gehen, aber ich glaube, es lohnt sich sehr. Lass uns anfangen, Martin, ganz kurz nochmal eingeleitet, wir kennen uns schon einige Jahre jetzt, arbeiten seit vielen Jahren zusammen, was würdest du sagen, 2018?
2018 sind wir an der Elbe spazieren gegangen und das sind jetzt 6 Jahre.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Und wir haben uns gar nicht verändert jetzt vom Aussehen
her. Ja, überhaupt
eher jünger geworden.
Kein bisschen. Ja. Du trägst immer noch Krawatte, wir immer noch T-Shirt, genau. genau. Wir haben uns damals kennengelernt, weil du...
Der Stefan hat seitdem keine Haare verloren.
Ja. Ja. Eher dazu gekommen.
Das ist der Trick an der Zielfrisur.
Ja. Also warum arbeiten wir zusammen? Weil wir eine große Community private Immobilieninvestoren irgendwie mit Immocation ins Leben gerufen haben, viel tun wollen, dass die Leute erfolgreich Vermögen mit Immobilien aufbauen, haben für uns selber festgestellt, wie entscheidend Steuern sind. Gerade wenn man eben sich das anschaut, was passiert über die Jahre, wenn ich Steuern spare und sie dann ja pures Eigenkapital sind, ich sie wieder gehebelt zum Beispiel in Immobilien einsetze, ist unglaublich, was über die Jahre rauskommt an Mehrvermögen. Wir haben uns dann kennengelernt, weil du viele Jahre davor schon als Steuerberater Vollgas gegeben hast aufs Thema Immobilien, viele große private Immobilieninvestoren betreut hast und ich glaube, Deutschlands bester Immobiliensteuerberater bist, das dürfen wir so behaupten. Und
Ich werde es euch nicht verbiegen.
Seit Jahren jetzt auch wirklich schon ein Programm haben, wo wir Menschen auch dabei helfen und du wirklich in der Praxis täglich eben mit Menschen daran arbeitest, ihre Steuerstrategie zu optimieren, wenn sie Immobilien haben.
Ich glaube, das ist auch wirklich der Punkt, ne? Wir haben das damals schon gesagt, du bist der Beste in diesem Bereich, aber einfach, weil du seit Jahren quasi nichts anderes machst als Immobilieninvestor strategisch zu beraten, wie er das richtig aufsetzt. Ich glaube, es gibt einfach wirklich niemanden mit ansatzweise so viel Erfahrung in dem Bereich.
Man sagt ja, man erringt Meisterschaft in irgendeiner Sache, die man 10.000 Stunden gemacht hat, ist ja die Regel. Und wenn ich jetzt die letzten 7 Jahre da mal zusammenzähle, dann kommt man sehr leicht auf diese Zahl. Und es wäre sehr bitter, wenn ich jetzt in diesem Bereich da irgendwo Wissenslücken hätte. Ja,
und eben nicht Steuerberatung im Allgemeinen, sondern eben speziell für Immobilieninvestorinnen und Investoren. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Ne? Also richtig, wir haben es verglichen mit dem Gehirnchirurgen versus dem Hausarzt. Und du bist halt der Steuergehirnchirurg für das Thema Immobilien,
Genau, also wir wollten euch nur sagen, wir haben geballte Kompetenz hier sitzen, um durch die Themen durchzuführen und fangen jetzt mal eben ganz vorne an. Also man kauft Immobilien, man vermietet sie, dann hat man Mieteinnahmen, die muss man erstmal versteuern.
Richtig, genau. Und eigentlich auch nicht, weil in dem Moment, wo man was besteuern muss, eine Einnahme, kann man auch Ausgaben gegenrechnen. Und das wird dann richtig gut, wenn die Ausgaben größer sind als die Einnahmen.
Ja.
Weil das haben vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm. Wer jetzt quasi hauptsächlich Arbeitnehmer ist, der hat halt sein Einkommen, besteuert das und denkt, damit muss man leben steuerlich. Aber es gibt bestimmte Einkunftsarten, wie zum Beispiel Vermietungseinkünfte. Da kann man Verluste kreieren. Die müssen gar nicht im Portemonnaie ankommen und die mindern aber trotzdem dein Gesamteinkommen und deshalb bekommt man eine Steuer, die man schon gezahlt hat auf seine Arbeitnehmereinkünfte, bekommt man wieder zurück.
Ja. Also erklär nochmal, wir haben Mieteinnahmen, die muss ich versteuern, aber ich kann Dinge abziehen. Was kann ich abziehen?
Das Wesentliche ist immer die Abschreibung, also den Anteil der Gebäudesubstanz, der auf den Kaufpreis der Immobilie fällt. Den schreibt man per Gesetz auf 50 oder 40 Jahre ab. Und jetzt haben wir gerade eine sehr günstige Rechtsprechung, die sagt, wenn das Gebäude sehr alt ist und ein Gutachter bestätigt, dass die Abschreibung halt über einen kürzeren Zeitraum geht, zum Beispiel 20 Jahre, dann schreibt man über 20 Jahre ab. Und das ist ein extremer Unterschied jetzt, wenn ich jetzt eine Immobilie, wo das Gebäude 1 Million gekostet hat, mit 2% abschreibe, da habe ich halt 20.000 Euro Abschreibung, die ich gegen meine 60.000 Euro Mieteinnahmen rechne. Habe ich aber, 20 wird es auf 20 Jahre abgeschrieben, habe ich auf einmal 50.000 Euro, die ich gegen meine Mieteinnahmen rechne. Und jetzt kann man mal überlegen, 50.000 Euro kostet mich das jetzt im Portemonnaie aktiv mehr Geld, dass ich so eine hohe Abschreibung habe. Nein, weil die Abschreibung ist ja quasi ein virtueller Wertverzehr der Immobilie.
Ja.
Das heißt, von meinen 60.000 Euro Mieteinnahmen habe ich jetzt nur noch 10.000 Euro zu versteuern, weil ich die 50 gegenrechnen kann.
Obwohl ich trotzdem 60.000 Euro auf meinem Konto habe, die kommen an als Miete und diese 50.000 Euro nirgendwo hin überweisen muss. Die bleiben auch auf dem Konto. Das ist ein rein buchhalterischer Posten quasi, die Abschreibung. Ne?
Genau, und das ist, was viele nie verstehen, auch bereits langjährige Immobilieninvestoren verstehen nicht den Unterschied häufig zwischen dem Cashflow, also was du gerade beschrieben hast, was man im Portemonnaie hat Geld oder was man überweisen muss, und das, was das Finanzamt ausrechnet oder du in deiner Steuererklärung, weil das sind zwei völlig voneinander, sag jetzt mal völlig unabhängig, ist es egal, aber das sind Berechnungsarten, die können sich diametral gegenüberstehen.
Ich kann also quasi, ich kann eine Immobilie haben, da bleibt jeden Monat richtig Geld auf meinem Konto liegen, als Cashflow. Mhm. Das habe ich verdient, das kann ich ausgeben, das ist mein Geld. Und steuerlich verdiene ich gar kein Geld oder habe sogar Verluste und bekomme möglicherweise sogar einen Teil der Steuer zurück, die ich auf mein Arbeitnehmereinkommen oder mein Unternehmereinkommen bezahlt habe. Ne?
Richtig.
Durch richtige Gestaltung, was ich eben bei Immobilien ganz toll und umfangreich machen kann, was ich bei sehr vielen anderen Einkommensarten gar nicht machen kann.
Das ist steuerliche Königsklasse, also viel Geld in der Tasche haben, aber vom Finanzamt so arm sein, dass es deinen Beamten Tränen in die Augen treibt. Ne? Und wenn wir mal das Beispiel kurz noch eine Sache noch weiterdenken. Nehmen wir an, auf die Million Immobilie hat man eine Million Darlehen aufgenommen, 3,5% Zinsen, ja. Dann hätte man noch 35.000 Euro Zinsen, die man abziehen kann.
Ich will es gar ganz kurz, ja. Du hast jetzt gerade, du redest von einer Immobilie, hat eine Million gekostet.
Genau.
Also ein Haus, da kann jetzt jeder auch sagen, das kostet, wenn die 100.000 Euro kostet, macht dann null weg. Aber das ist eine Immobilie für eine Million gekauft. Du hast gerade von 60.000 Euro Mieteinnahmen gesprochen. Das heißt, wir haben 6% Mietrendite. Okay. Und 3,5% Bankrate.
Genau. Mhm. Also ich würde sagen 3,5% Zinsen. Die Tilgung spielt in der Steuer keine Rolle. Und jetzt hast du für eine Immobilie quasi 60.000 Mieteinnahmen, hast aber 50.000 Abschreibung, 35 Zinsen, also 85.000 Euro Kosten und erzielst damit einen Verlust von 25.000 Euro, wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe. Steuerlicher Verlust.
Genau, lass mal einmal nur wissen, was heißt das jetzt? Also lass mal sagen, ich bin Arbeitnehmer, ich habe 100.000 Euro Einkommen, die Immobilie habe ich privat gekauft, ne? Ich habe 100.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Ich zahle Spitzensteuersatz, ne? Also vielleicht erklärst du einmal, was ich an Steuern bezahle und wie sich dann dieser Verlust von 25.000 Euro aus der Immobilie steuerlich auswirkt.
Also die, was du bei 100.000 an Steuern genau zahlst, müsste ich jetzt mal in den Steuerrechner gucken.
Das ist ja der Durchschnittssteuersatz, der ist tatsächlich auch egal eigentlich.
Ja, ne? An der Stelle ist der egal, weil bis zu 67.000 Euro Einkommen steigt der Steuersatz. Ja. Auf jeden Euro immer ein bisschen mehr, bis du bei 67.000 Euro ankommst und ab dort zahlst du 42% Steuern auf jeden weiteren Euro Einnahmen. Mhm. Und das bedeutet, du trägst ja immer das obere Ende von deinem Einkommen ab. Das heißt, diese 25.000 Euro mindern den Anteil, auf den du 42 plus Soli 44% Steuern sparst. Und 44% von 25, ungefähr. Also ja, 40% von 25 sind ja 10 und 4% dann 1, also müssten es 11.000 sein.
Ja, das hast du ziemlich hervorragend
hergeleitet. Aber er hatte das ja, genau, aber
ich mag, also, sehr nah dran. Ja. Ungefähr 10.
Aber den Punkt, also ich habe eine Immobilie, ich bekomme 60.000 Euro Miete, ich muss auf die Miete keinen einzigen Euro Steuern bezahlen, keinen einzigen Euro. Die Zinsen muss ich bezahlen, aber die Abschreibung nicht. Also es bleibt jeden Monat Geld auf meinem Konto, jedes Jahr Geld auf meinem Konto. Und zusätzlich muss ich 11.000 Euro Steuern auf mein Arbeitnehmereinkommen nicht bezahlen, die ich vorher habe zahlen müssen.
Ne? Richtig. Und jetzt würdest du quasi jedes Jahr diese 11.000 Euro Steuererstattung bekommen.
Ja.
Und da würde ich als Unternehmer schon mit dir schimpfen wieder, weil wer sich über eine Steuererstattung freut, der hat das Finanzamt ein Jahr lang mit seinem Geld arbeiten lassen. Und deshalb, man kann auch bei Vermietungseinkünften ab dem zweiten Jahr Verlust diesen Verlust, diese 25.000 Euro, auf der Lohnsteuerkarte sich eintragen lassen.
Das ist gar nicht erst abführt,
und bekommt unterjährig letzten Endes schon mehr Nettolohn ausgezahlt, weil der Verlust nicht erst mit der Steuererklärung berücksichtigt wird, sondern schon im laufenden Lohnsteuerabzugsverfahren.
Was wiederum das ausgewiesene Nettogehalt erhöht, was wiederum für Anfragen bei der Bank gut ist und so weiter und so fort.
Und fürs laufende Leben einfach unterjährig schon für Investitionen genau zur Verfügung steht.
Ja.
Denn könnt ihr euch alle mal merken, an zu viel Liquidität ist noch nie jemand pleite gegangen.
Sehr gut. Also wir sind ja schon gut warm gelaufen. Wir reden jetzt gleich über Nutzungsdauer, müssen wir noch im Detail kurz sprechen, wie das funktioniert. Ich möchte einmal noch auftauchen, wir gehen ja dann in viele andere Themen jetzt auch noch rein, dass wir nur im großen Überblick für jeden, der auch da einsteigt, das quasi bekommen. Also wir machen ja viele, viele Videos, in denen wir Immobilieninvestments vorrechnen, und jetzt hast du gerade von einem 6%er gesprochen, kann man irgendwie mal als Beispiel nehmen, der, wenn wir das mal so sagen, der sich vielleicht von selbst abzahlt. Vielleicht haben wir 6% Mietrendite und wir haben eine Bankrate von 5%. 3,5 Zinsen, 1,5 Tilgung, und 1% haben wir noch irgendwie für Kosten. So, weil das rechnen wir dann so vor, das zahlt sich von selbst ab. Die Leute schreiben sehr viel unter diese Videos, ihr habt die Steuer vergessen. Ist nicht so, dass wir nicht wissen, dass es die Steuer gibt, so, sondern das ist ja immer eine näherungsweise Berechnung. Jetzt würde ich gerne mal nur kurz die Szenarien aufmachen. Wann zahle ich denn dann wirklich im Ergebnis Steuern und wann nicht? Genau, bei dem 6%er jetzt, da werde ich am Ende tatsächlich einen steuerlichen Verlust ausweisen können, gerade wenn ich noch so ein Nutzungsdauergutachten mache.
Genau. Steuern zahlst du, wenn du auf ein positives steuerliches Ergebnis kommst.
Genau, was nicht meinem Cashflow entsprechen muss, was du gerade gesagt hast. Ich will das nur noch einmal rausarbeiten, jetzt in dieser Rechnung. Ich habe jetzt diese 6%, 6% Mietrendite. Mhm. Die 3,5% Zinsen darf ich sowieso schon mal abziehen. Die muss ich dann bleiben noch 2,5 übrig, die ich sinngemäß versteuern muss. Die Tilgung darf ich nicht abziehen. Ja. Da ist es andersrum. Die Tilgung fließt von meinem Konto weg, zählt aber nicht als Verlust vor der Steuer.
Genau.
Weil das Finanzamt sagt, ja, dass er dann Vermögensaufbau.
Richtig.
Dafür, aber statt der Tilgung gibt es die Abschreibung. Mhm. Die gäbe es jetzt standardmäßig mit 2%. Da wäre ich schon mal ganz happy.
Hättest du trotzdem noch 5.000 Euro Überschuss im Beispiel, müsstest du besteuern, wenn du nur 2% Abschreibung auf 1 Million nimmst.
Ja, genau. Wenn ich nur 2, wenn ich jetzt Nutzungsdauer, kommen wir gleich zu, wenn ich da natürlich 4 draus mache, ist schon wunderbar. Dann habe ich aber, dann bilde ich wahrscheinlich noch mit den anderen, was übrigens bilde ich wahrscheinlich auch noch Rücklagen, die dann in Sanierungen fließen, die ich ja dann über die Zeit auch wieder von Steuer absetzen kann.
Aber erst wenn die Sanierung kommt.
Dann. Erst wenn die Sanierung kommt, ist klar. Aber da reden wir auch gleich drüber mit 15% Regel und so, was man da beachten muss. Dass man, aber ich würde mal behaupten, der 6%, da geht sich steuerlich neutral aus.
Aktuell ja, also vor ein paar Jahren, als die Zinsen bei 1% waren, wärst du und die Rechtsprechung zu der Nutzungsdauer noch nicht so war, wärst du beim 6%er definitiv in der VV GmbH gewesen, weil du einen Überschuss hättest, den du privat nicht hättest besteuern wollen.
Okay, genau. Also auch da, Vorsicht, wäre man in der VV GmbH gewesen, jetzt, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ja. Also du sagst jetzt zuerst mal, dann hätte man zuerst mal Steuern bezahlt noch. Also dann hätte man Geld auf dem Konto gehabt, wo man am Ende des Jahres noch was ans Finanzamt hätte überweisen müssen. Mhm. Jetzt mit den höheren Zinsen bei einem 6% dann nicht mehr aktuell.
Und der günstigen Rechtsprechung mit der Abschreibung.
Ja. Und du sagst jetzt dann auch noch, wäre das so gewesen, dann würde ich die Immobilie ja gleich in eine GmbH kaufen. Ich weiß nicht, ob das für jeden gleich Zugriff der zutrifft, der gerade bei den ersten Immobilien so, aber da kommen wir auch zu, wann das Sinn macht. Jetzt lass mich nur ganz kurz, wenn ich jetzt, also wir selber haben eher 8-9%
Angeber,
du redest noch von 10% dann, weiß ich. Ja, also noch mehr Angeber.
Das hängt fairerweise sehr von der Lage ab.
Es hängt von der Lage. Wir haben auch 5%, würde ich sagen, mit unserem Buy and Buy and Hold. Ja.
Wir haben so 3% im Ankauf.
Die sind zum Handel, aber ich würde mal behaupten, wenn das dann 8-10% da sind, dann muss man schon am Ende Steuern zahlen. Ne?
Auch in der jetzigen Gemengelage mit Abschreibung und so.
Genau.
Vielleicht, wenn ich noch mal kurz das erläutern darf für die Zuschauer, was die Immobilienauswahl im Kontext der Steuer betrifft. Wir haben jetzt erklärt, was der Unterschied zwischen Berechnung des Cashflows ist und Berechnung des steuerlichen Überschusses. Und der Cashflow, der muss immer positiv sein. Das ist unser Ziel als Investor. Vielleicht nicht gleich am ersten Tag, wenn man erst noch saniert, aber kurz bis mittelfristig muss der Cashflow immer positiv sein. Erst wenn wir uns das zurechtgerechnet haben und auf der Basis eine Kaufentscheidung getroffen haben, dann prüfen wir die Steuer. Mhm. Bezahlen wir Steuern, weil die Renditen so hoch sind, dann müssen wir eine andere Strukturentscheidung treffen, als wenn jetzt dauerhaft Verluste entstehen, was man gegen unser anderes Einkommen ausrechnen, gegenrechnen kann. Und deshalb ist diese Cashflow- und Überschussunterscheidung sehr, sehr wichtig. Ja.
Ja. Was aber keinen Sinn macht, ein Wirtschaftsgut zu kaufen, das einem dauerhaft Liquidität aus der Tasche zieht.
Richtig, also gerade, was ich jetzt wenig investorenhaft empfinde, ist, wenn man jetzt sagt, was so in den Broschüren ist, kaufe diese Wohnung und zahle nur 500 Euro dazu jeden Monat, um dir eine Altersvorsorge aufzubauen. Also könnte man genauso gut in eine Riesterrente einzahlen oder so.
Ich möchte jetzt kurz zum Thema steuerfreier Verkauf und auch deinen Ausblick an der Stelle kommen, weil ich gestern was, fand ich ganz interessant, in der Lage der Nation gehört habe, ist ein Podcast, kennst du vielleicht, die Bauministerin war dort im Interview.
Habe ich so auch sehr interessiert gehört.
Und da haben sie das mal so schön gesagt, ob das nicht eigentlich ein sehr unfairer Steuervorteil ist, was hier passiert, dass man nämlich diese Abschreibung hat von 2%, witzigerweise hatten sie noch nicht den Trick erwähnt, dass man das ja auch noch erhöhen kann auf 3, 4 oder mehr % durch Nutzungsdauer. Und sagten, dann ist doch eigentlich krass, man schreibt diese Immobilie über 50 Jahre, wenn wir 2% sind, ab. Man darf also so tun, als hätte man ständig einen Verlust. Nach 10 Jahren Haltedauer, wenn man sie privat hat und sie dann verkauft, mit Gewinn verkauft, dann hat man ja quasi erwiesen, dass man keinen Verlust hatte. Also die Immobilie ist ja offensichtlich nicht weniger wert geworden. Ich habe sie ja dann mit Gewinn verkauft, weil es eine Wertsteigerung gab, habe aber vorher quasi die Abschreibung kassiert und kann jetzt den Gewinn noch steuerfrei mitnehmen. Ja. Glaubst du, das ändert sich?
Momentan nicht. Also ich höre davon nichts. Es ist auch belegt, dass die Bundestagsabgeordneten überdurchschnittlich viel, also im Vergleich zur Bevölkerung, privates Immobilienvermögen haben. Und so viel Vertrauen schenke ich denen schon, dass die von ihrer Linie sich in die eigene Tasche zu spielen jetzt nicht kurzfristig abweichen, wenn ich es mal so ein bisschen ironisch oder mit einem Augenzwinkern sagen kann. Ich höre davon nichts und die 10-Jahres-Frist, die hat uns eigentlich in Deutschland nach meiner Meinung nach einen guten Dienst erwiesen, denn viele Leute kaufen im Hinblick auf dieses 10 Jahre behalten und verkaufen dann erst wieder. Deshalb ist der deutsche Immobilienmarkt im Vergleich zu ausländischen Märkten, wo du immer Steuern zahlst, das heißt, jeder würde nach einer kurzen Möglichkeit der Wertsteigerung sofort wieder die Immobilie verkaufen und bei uns ist es durch die 10-Jahres-Frist extrem gestreckt und deswegen der Immobilienmarkt auch relativ ruhig. Wenn die 10-Jahres-Frist aufgehoben wird und jeder, der eine private Immobilie kauft, sofort wieder verkaufen könnte mit Gewinn, dann wird er das auch machen. Wozu dann warten, ja? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Immobilienpreise in Deutschland absolut durch die Decke gehen.
Mhm. Ja. Ja. Also ich fand es auch interessant, die Frau Geiwitz hatte auch, ich glaube, 3-mal in dem ganzen Gespräch sowas gesagt wie, das muss ja auch ein Renditemodell sein für Vermieter. Ja. Fand ich sehr interessant, was sie auch,
was soll ich sagen? Nee, selbe Wahrnehmung gehabt, hat sie eindeutig. Sie hat wirklich gesagt, also das muss sich ja auch lohnen. Ja. Und es muss auch, die Renditerechnung muss auch funktionieren. Dann hat sie auch an einem anderen Punkt ganz klar gesagt, sorry, das ist einfach, da sitzen Leute, die rechnen das aus.
Genau.
Und wenn man diesen Zuschuss so nicht macht, dann machen die das einfach nicht mehr. Warum sollen sie das tun? Ja. So. Und wir müssen für Vermieter auch attraktive Rahmenbedingungen schaffen, hat sie auch gesagt. Also ich war total happy. Das klang wie alle, und wohlgemerkt, SPD, ne? Also das klang wie alles, nur nicht wie, wir wollen die Rahmenbedingungen für die Vermieter ändern. In Klammern, weil wir wissen, wir haben sowieso eine Riesenaufgabe im Gebäudebestand. Ja. Und was wir brauchen, sind die Privatleute, die ihren Teil daran leisten.
Ja. Ne? Also, ich glaube, der Staat ist kein guter Vermieter und das hat er irgendwann mal erkannt. Also sowohl jetzt staatliche Wohnungen als auch das irgendwie, was du schon sagst, also diese Attraktivität, dass auch die Privatleute, ich meine, das ist schon ein Risiko, ne? Bank, Sanierung, das Recht für die Mieter selber ist ja eher mieterfreundlich als vermieterfreundlich und da gehört schon ein gewisses Maß an Leidensfähigkeit mitunter dazu, auch die Bausituation, zu sagen, ich will Vermieter sein, ich will Vermögen aufbauen, wovon ich im Alter mal zehren kann und dafür nehme ich dieses Leid auf mich, ja, und ich glaube, also wenn das kippt und da, also ich habe den Podcast nicht gehört, bin jetzt positiv überrascht. Also das ist wahnsinnig weitsichtig für eine SPD-Politikerin. Ja,
ja, und ich fand's, also ich bin da wirklich ein bisschen beruhigt rausgegangen. Das klang nämlich überhaupt nicht, also natürlich Mietregulierung in heißgelaufenen Märkten und sowas. Natürlich denken sie über diese Dinge alle nach, aber es klang überhaupt nicht, als ob sie da grundsätzlich eine Position negativ Vermietern gegenüber haben und nicht akzeptieren, dass diese Renditeberechnung funktionieren muss. Natürlich soll ein Vermieter Geld verdienen und natürlich kann der Staat am allerleichtesten entweder über Zuschüsse oder über Steuern sowas gestalten. Das klang überhaupt nicht, als ob irgendwas sich daran ändert.
Nur noch ein Kommentar dazu, weil ich es auch so spannend fand, ist einfach, es war sehr realitätsnah tatsächlich, ne? Die hatten sie dann ja auch gefragt, so, es gibt ja Sozialwohnungen mit einer Mietpreisbindung, die zum Beispiel 20 Jahre läuft und dann sagten die Moderatoren, ist es nicht blöd, dass die nach 20 Jahren dann rauslaufen und dann wird es teurer in der Miete und so, müsste man die nicht verpflichten, die Mietpreisbindung für unendlich, für 100 Jahre quasi zu haben. Und dann sagt sie auch, nee, das geht nicht, weil dann kommen einfach Investoren, die rechnen und die wissen, dass es nach 20 Jahren quasi einen Wertsprung in der Immobilie gibt, wenn es diesen nicht gibt, bauen die Wohnung nicht.
Ja.
So, und da gibt es keine neuen Wohnungen. Also es war überraschend.
Und sie bauen einen völlig anderen Standard, nämlich einen, der niemals an der normalen Marktmiete partizipieren muss oder soll. Also ich fand das auch, sie waren sehr, sehr sauber in ihren Sichten da.
Ja, okay, also anyway. Bevor wir abdriften.
Aber da vielleicht noch eine Ergänzung, was auch so ein Merkmal ist, also die Vermieterfreundlichkeit bei Vermietungseinkünften. Wir haben jetzt gerade ein Beispiel gemacht, wo steuerliche Verluste entstehen, permanent. Ja, ja auch durch zum Beispiel Denkmalabschreibung etc. Das ist verrechenbar mit den anderen Einkünften und das ist auch so gewollt, dass die einzige Überschuss Einkunftsart. Also Kapitaleinkünfte funktioniert nicht, sonstige, also Verluste aus Immobilienveräußerung funktioniert nicht, dass man das verrechnen kann mit den anderen Einkunftsarten. Das gibt's nur bei der Vermietung. Das hat einen Grund. Und auch diese Vermietungsverluste, da gibt's ja ein BMF-Schreiben, was man sich jetzt fragt, was die ganzen Verluste, 10 Jahre lang Verluste dort erzielen, gibt's ein Schreiben vom Bundesfinanzministerium und das sagt so sinngemäß, wenn jemand langfristig an Dritte vermietet, also nee, sehr günstig an Familienangehörige, nicht ständig Leerstand, nicht gewerblich, sondern wer langfristig an eine fremde Person vermietet und dabei Verluste erzielt, es ist trotzdem von einer Vermietungsabsicht auszugehen, das ist gar nicht zu hinterfragen. Überschusserziehungs- oder Gewinnerziehungsabsicht davon ist auszugehen und das ist gar nicht zu hinterfragen durch das Finanzamt, ob da jetzt eine Einkommenserziehungsabsicht besteht, weil wie man gerade schon, jetzt könnte man genauso dieselben Argumente nochmal jetzt ins Feld führen, wer quasi das Aufsicht nimmt, eine fremde Person, da ist ja nicht, weil er ja so viel Nächstenliebe hat, genau, das macht man, weil man irgendwann dort einen Gewinn und bei manchen klappt es halt und manchmal entsteht halt steuerlichen Verlust, aber das Finanzamt hat das nicht zu hinterfragen, wenn aus einer regulären Vermietung Verluste entstehen.
Ja. Okay, jetzt könnte ich ja die Überleitung machen, wunderbar, zu Nutzungsdauer. Ja. Jetzt könnte es ja sein, man hat sogar einen recht hohen steuerlichen Verlust, aber einen positiven Cashflow und macht schon Gewinn im Hier und Jetzt. Das könnte ja sein, indem man zum Beispiel eben, haben wir gerade gesagt, die Nutzungsdauer anhebt. Jetzt erklär nochmal. Also ich möchte unbedingt an der Stelle zuallererst mal unseren Partner erwähnen, nutzungsdauer.com. Die machen nämlich Gutachten, die man braucht, um zu sagen, ich möchte nicht nur 2% Abschreibung haben, sondern ich möchte 3 oder 4% Abschreibung haben. Wir hatten es gerade in dieser Rechnung mit dieser 6% Mietrendite. Kann man schon sehen, wie viel das hilft, wenn ich da mehr Abschreibung generiere.
Ich hatte Teilnehmer in der Steuerklasse, die hatten 12% Abschreibung, weil die ein Gutachten mit 8 Jahren Restnutzungsdauer hatten.
Okay, erzähl mal, was man da tun muss und ob die Gutachten gerade durchgehen und wie, und das ist ja ein spannendes Thema für.
Also im Gesetz steht sinngemäß drin, man darf eine kürzere Nutzungsdauer nachweisen. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Finanzverwaltung wollte immer, dass der Nachweis besonders formell geführt wird mit Bausubstanzgutachten. Und es ist ein wahnsinnig aufwendiges Gutachten, wo du halt nicht zu diesen sehr kurzen Nutzungsdauern kommst. Und irgendwer hat dann geklagt in 2021 und der Bundesfinanzhof hat gesagt, aus dem Gesetz, und Bundesfinanzhof ist jetzt für uns Bürger, das sagt, das Gesetz, aus dem Gesetz geht das nicht hervor, dass man dieses hohe formelle Gutachten braucht. Es reicht jedes Verkehrswertgutachten. Ne? Sonst hättest du, lieber Gesetzgeber, das anders regeln müssen. Aber ist jetzt widerrechtlich und es gibt ja die Gewaltenteilung. Und in dem Fall ist es halt so, im Gesetz steht, es darf eine verkürzte Nutzungsdauer geben. Der Bundesfinanzhof als Judikative sagt, die Nachweise sind relativ gering und die Finanzverwaltung sagt, die Nachweise sind relativ hoch, weil das Finanzamt ja jetzt als Exekutive das nicht so leicht mit sich machen lassen will. Gab es am 22. Februar 2023 ein Schreiben vom Bundesfinanzministerium, was ja quasi sinngemäß sagt,
wir haben das zur Kenntnis genommen, genau, aber
das ist ja die Dienstanweisung an die Finanzbeamten. Und dort sagt das Finanzamt, ihr dürft die Gutachten von euren Steuerpflichtigen nicht anerkennen. Und was wirklich sehr bezeichnend ist, unzählig viele Gutachten rutschen durch. Die Finanzverwaltung, das ist ein Massenverfahren. Ne? Also die Finanzbeamten haben vielleicht auch nicht jede Verfügung gelesen von den unzähligen Schreiben, die auf die einprasseln jeden Tag und Tätigkeiten, die auszuführen haben. Und deshalb ist immer noch der Fall, dass viele Gutachten einfach haken dran durch. Ja. Und der Finanzbeamte, der das halt kennt, und es werden ja natürlich immer mehr jetzt mit der Zeit, die dürfen die Gutachten nicht anerkennen. Das heißt, man bekommt einen Bescheid, da ist dann nur die 2%ige Abschreibung drin. So, und gegen diesen Bescheid kann man natürlich Einspruch einlegen. Und das Finanzamt wird dann immer noch nicht klein beigeben, darf es ja gar nicht, ist ja eine Dienstanweisung, ja, das dir nicht anzuerkennen. Und dann wird man im Finanzamt an die nächste Stelle verwiesen, das ist die Rechtsbehelfsstelle, das ist quasi die erste richterliche Instanz sozusagen, die lehnt es natürlich auch ab, was sollen die sonst für eine Meinung vertreten. Und jedes Gutachten oder jeder Fall, der es zu einer Klage geschafft hat, ist dann der nächste Schritt, wurde gewonnen von den Steuerpflichtigen. Es gibt mittlerweile 8, 9, 10 Urteile, wo jedes Mal das Gericht, und das war nicht immer der Bundesfinanzhof, auch die Finanzgerichte, also eine Ebene drunter, jedes Bundesland hat ein Finanzgericht, diese Gerichte haben immer gesagt, wir erkennen auch die Verkehrswertgutachten an für die verkürzte Nutzungsdauer.
Weil im Gesetz eben bis heute nichts drinsteht,
genau,
was weitergehende Anforderungen
richtig
angeht.
Genau.
Ich check's immer noch nicht, warum die diese Anweisung einfach rausgeben.
Also ja, weil sie es nicht haben wollen und weil sie das Gesetz nicht geändert kriegen, mal eben so. Ne?
Ja gut, aber das ist ja Gesetz. Ich kann doch nicht dann einfach quasi als Finanzamt sagen, ja, jetzt gebe ich meinen Leuten und Sachbearbeitern die Anweisung, es nicht anzuerkennen.
Ja, sagen kann ich's, steht. Aber wir haben Gewaltenteilung und was
genau. Was mich ärgert, dass viele Leute dann aus Angst der Finanzbeamte mag die nicht mehr oder aus einem Gehorsam diesen Klageweg nicht bestreiten. Und es ist ja sogar so, dass der Steuerberater, der ihn dort begleitet, da kriegt er sogar die Gerichtskosten erstattet und so weiter, also oder die Kosten für einen Steuerberater. Also das ist jetzt kostentechnisch nicht besonders aufwendig, das zu machen. Und ich würde, also ich habe auch die Gutachten gemacht, wenn es bei mir das Finanzamt nicht anerkennt, ich würde auch klagen. Ja, ich würde jetzt nicht, also dieser Steuervorteil steht euch ja zu. Warum mache ich es dann nicht?
Das ist so einfach. Also wirklich jetzt, also ich möchte nochmal eine Lanze für Nutzungsdauer.com brechen, ne, weil die also einen super einfachen Prozess haben. Also es ist eine Arbeit von wenigen Minuten, so ein Gutachten in Auftrag zu geben. Und es geht um Zehntausende Euros im Jahr möglicherweise.
Pro. Also da geht man hin, ne, mit seiner Immobilie, also nicht in Person hin, sondern online, nutzungsdauer.com. Und dann gibt man seine Daten rüber und dann machen die ein Gutachten auf die Ferne.
Und die sagen sogar der Fairness halber vorher, wo kommen die ungefähr raus, dass jeder nochmal durchrechnen kann.
Macht das für mich Sinn, dass ich
wie
da die
genau.
Es kostet ja auch nicht viel Geld am Ende. Und dann ist aber der Punkt, und wenn es dann nicht durchgeht, unterstützen sie eben auch hinterher bei diesem ganzen Einspruchsverfahren und was auch immer so. Ne? Also man steht da auch nicht alleine mit da. Ja. Ich wollte noch auf den Punkt gerade Bezug nehmen, klein beizugeben, einfach weil man keine Lust auf die Auseinandersetzung im Finanzamt hat. Ne? Das ist möglicherweise wäre das die wertvollste Stunde des Jahres gewesen, sich damit zu beschäftigen.
Ja. Ne? Weil du die Abschreibung ja dann nicht nur ein Jahr kriegst, sondern auf 20 Jahre abgeschrieben, die nächsten 20 Jahre.
Zehntausende Euro Stundenlohn, dass man sich damit einmal sauber beschäftigt. Also muss man machen, finde ich.
Ja, wenn es dann aufgebraucht ist, die Abschreibung, dann die Immobilie verkaufen. Ehegattenschaukel, sonst was.
Genau.
Und dann wieder von vorne anfangen.
Dann hat man eine hohe Abschreibung und kann nochmal von vorne abschreiben. Und wenn es dann noch diese Regelung mit Nutzungsdauer gibt, dann macht vielleicht der alte Bearbeiter nochmal ein neues Datum aufs alte Gutachten. Also
Nein, das ist nicht. Ja, ist dann, ist schon interessant, dass die komplett abgeschriebene Immobilie, die steht dann ja immer noch, ne? Die eigentlich keine.
Genau.
Ja. Also die hat steuerlich noch eine Restnutzungsdauer von 20 Jahren. Nach 20 Jahren ist sie dann steuerlich voll abgeschrieben, hat steuerlich keinen Restwert mehr. Dann verkaufe ich sie. Sehr wahrscheinlich hat sie eine Wertsteigerung erfahren in der Zeit über 20 Jahre mindestens mal mit der Inflation. Ich darf den kompletten Verkaufspreis steuerfrei behalten, wenn ich im Privatvermögen unterwegs bin. Ja. Ne? Riesiges Steuerprivileg für Immobilien. Wir haben gerade darüber gesprochen, warum wir glauben, dass das auch so bleibt, auch in 20 Jahren noch so ist. Darf das alles behalten und könnte jetzt sogar mit so Tricks wie der Ehegattenschaukel die Immobilie behalten in der Familie, die kauft einfach jemand anders von mir. Dort hat sie dann wieder eine Restnutzungsdauer von je nach Gutachten wieder 20 Jahre und ich fange dasselbe Spiel von vorne an. Ne?
Und wenn es noch deine Frau ist, dann wechselt die quasi nur, der Name auf der Anlagevermietung wechselt nur, selbe Immobilie.
Ja.
Und
kommt jedem, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat, vor, wie das kann nicht sein. Aber es ist durch Rechtsprechung noch und nöcher gesichert. Es ist einfach genau so funktionieren Steuern bei Immobilien. Deshalb macht es so viel Spaß, Immobilieninvestor zu sein.
Ja. Ob die im Podcast Lage der Nation wissen, dass man die Nutzungsdauer noch optimieren kann und danach die Ehegattenschaukel machen kann? Wahrscheinlich nicht.
Nee, aber sie laufen auch immer wieder sehenden Auges an dem Punkt vorbei. Irgendeiner soll diese Arbeit ja auch erledigen. Also ich möchte die beiden mal sehen. Sie haben ja gleichzeitig im selben Podcast eine offensichtlich bemitleidenswerte Genossenschaft, die es nicht hingekriegt hat, eine Finanzierung für ein Neubauvorhaben aufzustellen, bemitleidet, ne? Und haben erklärt, wie schlimm das alles ist. Und man müsste denen doch helfen. Hey Jungs, aber das ist der Punkt. Deshalb verdienen Leute mit Immobilien Geld, weil nicht alles einfach ist und weil das auch mal 10 Anläufe braucht und weil man sich eben nicht Fehler, die passieren, leisten kann. Das haben sie ja so enchalant im Nebensatz erwähnt. Ja, sind auch Fehler passiert, aber dass dann da keine Finanzierung rauskommt. Ja, aber so ist es halt.
Ja.
Und wenn das jemand macht, darf er damit auch Geld verdienen. Punkt.
Und so. Die Unberechenbarkeit durch die Bauämter und Brandschutz, da kommen ja noch viele Risiken dazu, die du vorher gar nicht siehst. Also es ist schon häufig halt all in.
Du musst es lernen und musst es gut machen und deshalb darfst du dann aber auch Geld damit verdienen und das sieht zum Glück dann zumindest mal die Führungsebene in der Politik genauso was. Sehr gut ist.
Brauche ich für ein Nutzungsdauergutachten ein ganzes Haus? Oder
geht auch für die einzelne Wohnung. Ja.
Okay, noch das Thema Kaufpreisaufteilung. Also ich komme jetzt gerade nur drauf, weil Nutzungsdauer.com, es gibt auch Kaufpreis-Aufteilung.com, ist derselbe Partner, mit dem wir auch zusammen, die machen auch dafür Gutachten. Du hast vorhin ja auch schon gesagt, die Abschreibung geht auf das Gebäude.
Ja.
Genau, was ist damit gemeint?
Wenn man eine Immobilie kauft, ist das Grund und Boden und Gebäude. Hat man letzten Endes steuerlich zwei getrennte Wirtschaftsgüter und nur der Gebäudeanteil ist abzuschreiben. Und die Finanzverwaltung hat da so eine Excel, die ist auch kostenlos, kann sich jeder runterladen, wenn man bei Google eingibt, Aufteilung Grund und Boden oder Bundesfinanzministerium Aufteilung irgendwie so, dann kommt man immer bei dieser Tabelle raus. Und das Problem ist, die Tabelle ist nicht besonders günstig für uns, weil die hauptsächlich noch auf dem alten Sachwertverfahren basiert. Und da ist der Grund und Boden tendenziell höher als die Immobiliensubstanz. Und jetzt gibt es zwei Anhaltspunkte, wonach wir das für unsere Zwecke schon optimieren können. Das erste ist, es gibt ein Urteil aus 2015, da sagt der Bundesfinanzhof, wer die Aufteilung im Kaufvertrag macht und die nicht extrem von den reellen Wertverhältnissen abweicht, der kann letzten Endes das im Kaufvertrag reinschreiben und das Finanzamt hat das zu akzeptieren. Was mache ich also? Ich rechne immer erst durch mit dieser Excel-Tabelle vom Finanzamt. Dann weiß ich, was sehen die als reelle Werte an. Und dann weiche ich natürlich davon ab. Und da ziehe ich beim Grund und Boden immer 20% ab. Also nicht Prozentpunkte, sondern ein Fünftel Grund und Boden runter. Und um den Wert geht der Gebäudeanteil hoch.
Also wenn da 20% Grund- und Bodenanteil rauskommt, dann reduzierst du das auf 16 und die 4% gehen auf
den Gebäudeanteil drauf. Okay. Und dann gab es neulich noch ein sehr glückliches Urteil. Das war eine Immobilie auf Sylt. Auch dort wollte das Finanzamt das Sachwertverfahren ansetzen und kam bei diesem hohen Grund- und Bodenwert auf 87% Grund und Boden und der Rest Gebäude. Und da hat der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung geändert und hat gesagt, wenn das Ertragswertverfahren das bessere oder das, was zu einem vernünftigeren Ergebnis oder einem, wie soll ich sagen, für diesen Fall einschlägigeren Ergebnis kommt, dann ist erstmalig seit immer das Ertragswertverfahren anzuwenden. Das darf jetzt auch angewendet werden. Und für alle die, die quasi mit einer hohen Rendite vermieten, Ferienvermietung gerade auf Sylt, in dem Urteilsfall hat es dazu geführt, dass der Grund- und Bodenanteil von 87% auf 18% runtergegangen ist. Also komplett gedreht. Und damit haben wir jetzt auch noch die Möglichkeit, das Ertragswertverfahren anzuwenden oder zumindest mal zu prüfen. Ich würde es jetzt immer prüfen, wenn ich eine Immobilie aufteile. Es kann ja doch sein, Miete ist relativ hoch im Verhältnis auch zu einem hohen Bodenwert und dann ergibt sich das, dass man dann diese Aufteilung, die man in Kaufvertrag schreibt, nach dem Ertragswertverfahren macht.
Ja. Wie funktioniert, nur einmal ganz kurz, also Ertragswertverfahren, wie komme ich mit dem Ertragswertverfahren auf einen Gebäudeanteil?
Weil der Gebäudewert anhand der Mieterträge berechnet wird.
Okay.
Und normalerweise im Sachwertverfahren spielt der Bodenrichtwert eine sehr hohe Rolle, der dann überwiegt, genau. Okay.
So, und jetzt, man kann da wieder Gutachten sich auch geben lassen, ne? Und dann kümmert sich jemand darum, dass das erstmal sauber herzuleiten, zu berechnen. Man muss das nicht selber machen und man hat auch etwas in der Hand, wo man sich drauf beziehen kann. Das macht es natürlich umso schwerer für den Finanzbeamten zu sagen, das ist Quatsch, was sie da erzählen, wenn man ein ganz offizielles Gutachten auch noch hat, was das alles herleitet. Ja.
Und insbesondere für die, die das zum ersten Mal hören und es eben nicht in den Kaufvertrag reingeschrieben haben, was ja fürs Finanzamt bindend ist, also für die Altimmobilien, die können jetzt auch nochmal das mit dem Gutachten überprüfen, weil die Abschreibung ist nicht in Stein gemeißelt. Ja. Dann ist die halt falsch gewesen die letzten Jahre. Aber in eurer aktuellen Steuererklärung, bei manchen vielleicht 22, bei vielen wahrscheinlich 223, die sie gerade machen, könnte man noch dieses Gutachten anwenden und damit im Vergleich zu den Vorjahren die Abschreibung noch korrigieren.
Ja, super. Also kaufpreis-aufteilung.com ist derselbe Partner mit Nutzungsdauer.com, da kann man das bekommen. Okay, hast du deine Steuererklärung schon gemacht?
Ja,
ich nicht. Ich kriege mal wieder einen Brief, glaube ich.
Okay. Also für 23 fehlen noch ein paar Verwalter-Themen, aber 22 ist jetzt endlich fertig.
Ich will uns noch mal kurz, ankern zu dem, was wir gerade hatten. Wir hatten gerade von der Immobilie gesprochen mit diesen 6% Mietrendite. Wir hatten 3,5% Zinsen. Mhm. Wir haben dann gesagt, da haben wir irgendwie 2% Abschreibung. Vielleicht haben wir jetzt 3 oder 4 oder 5 oder bis zu 12. Ist natürlich schön. Wichtig quasi diese Prozent, das hängt dann tatsächlich ja wieder vom Anteil, Gebäudeanteil ab. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich das mal beziehe jetzt auf eine bessere Lage wie München, wird mein Bodenanteil größer sein. Dann ist der Effekt dieser Abschreibung kleiner.
Ja.
Da ist aber ja auch meine Rendite kleiner in Summe. Da werde ich vielleicht nicht den 6% haben, wenn ich gerade in München eingekauft habe. Ja. Und dann habe ich da wahrscheinlich trotzdem dann irgendwie einen steuerlichen Verlust. Ne? Aber das muss man fairerweise quasi in der Rechnung, ist das noch eine Unschärfe.
Du hast wahrscheinlich auch einen Cashflow-Verlust.
Ja.
Und da muss man vorsichtig sein. Häufig rechnet man sich diesen Cashflow-Verlust dann wieder gut, weil man eine Steuererstattung bekommt, die diesen negativen Cashflow ausgleicht. Mhm. Ja. Da sag ich aber immer, da ist ein bisschen Vorsicht geboten, weil wenn jetzt man doch arbeitslos werden sollte oder Elternzeit und man hat diese Steuer nicht mehr, die man dann erstattet bekommt, trägt man quasi den Cashflow-Verlust aus eigener Tasche.
Ja, ja, man sollte eine hohe Planbarkeit in den Einnahmen haben, wo es aber total Sinn macht, finde ich zum Beispiel, wenn man eine Holding-Struktur hat, wie wir das auch haben, mit sehr viel Vermögen, das bereits aufgebaut ist und im Prinzip man weiß, das private Einkommen besteht aus Ausschüttungen aus dieser Holding, wo das Geld eigentlich schon da ist. Wenn ich diese Planbarkeit habe, kann es total Sinn machen, solche verlustbildenden Immobilien im Privatvermögen zu kaufen. Zum Beispiel jetzt auch mit dem Neubau-Case, Wirtschaftschancengesetz, kommen wir gleich noch drauf. So, ne? Aber muss man genau hinschauen, das ist das klassische Problem gewesen mit Gutverdienern, die Steuersparimmobilien in Leipzig gekauft haben und dann irgendwann ihren Job nicht mehr hatten und sich dann gewundert haben, dass die Dinger jetzt jeden Monat Geld kosten.
Okay, nächstes Thema. Also wir haben ja noch viel auf der Liste, ne? 15% legale Schau, VV, GmbH, Holding, Vererben und so weiter. Aber wir wollen einen großen Überblick geben. Ja. 15%-Regel. Ich sortiere das auch wieder gerade in diese Rechnung ein. Ne? Mhm. Dann haben wir jetzt noch gesagt, also jetzt habe ich die 6% Mietrendite. Irgendwo da drin bilde ich ja noch Rücklagen. Keine Ahnung, die mir noch je nach Lage und so, wie viel Quadratmeter verkaufe, nimmt mir dieses ganze Sanierungsthema nochmal 0,5% in einer besseren Lage bis zu 2% oder mehr von dieser Mietrendite weg, die ich für Sanierung brauche. Ja. Jetzt kann ich grundsätzlich die Sanierung ja von der Steuer dann absetzen, also wenn ich das in die Immobilie investiere. Aber es ist ja nicht so, dass wenn ich das im Rücklagenkonto lege, dass ich das dann in dem Moment sofort absetzen kann, sondern ich muss meine Sanierung planen, im Idealfall entlang der 15%-Regel.
Richtig. Sanierung ist auch nochmal ein herrliches Beispiel. Wenn ich jetzt eine Sanierung, weil ich komme gleich zu der 15%, wenn ich die überschreite, kann ich die Sanierung nicht sofort absetzen, steuerlich. Habe ich dafür Eigenkapital genommen, bin ich jetzt quasi geldlos geworden, ohne einen Steuervorteil. Mhm. Super-GAU. Mhm. Mache ich es aber andersrum. Nehme ich zum Beispiel ein Darlehen auf für eine Sanierung, die ich sofort absetzen kann, habe ich kein Geld aus meinem Portemonnaie genommen, habe aber einen Verlust erzeugt steuerlich, den ich abziehen kann. Deshalb kann man bei Sanierung viel richtig und viel falsch machen. Und die 15%-Regel sagt, dass 15% des Gebäudeanteils in den ersten 3 Jahren wertmäßig steuerlich saniert werden dürfen und diese Sanierung dann sofort auch steuerlich angesetzt werden kann. Und auch aus diesem Grund wäre es ziemlich schlau, den Gebäudeanteil möglichst hoch zu setzen, weil damit deine 15%-Grenze steigt. Ne? 15% sind netto. Die Rechnungen vom Handwerker sind ja dann mit Umsatzsteuer, also 17,85% brutto. Ne?
Bruttorechnung vom Handwerker quasi addiert.
Genau. Und dort ist es fatal, wenn du nur einen Euro über den 15% bist.
In den ersten 3 Jahren.
Genau, das geht ab Übergang Nutzen und Lasten. Daran kann man ja auch noch drehen.
Ne? So, wenn ich eine Immobilie jetzt kaufe, dann laufen 3 Jahre los.
Nee, wenn Übergang Nutzen und Lasten ist.
Ja, ja, okay,
Und wann ist Übergang Nutzen und Lasten? Üblicherweise?
Wenn also ein Kaufvertrag vereinbart ist.
Normale sehr Kaufpreiszahlung. Gut. Ja, genau. Meisten denken, das klebt an der Kaufpreiszahlung. Es kann aber frei verwendet werden oder frei vereinbart werden. Und du könntest jetzt, wenn du weißt, du hast eine größere Sanierung, diesen Übergang Nutzen Lasten noch etwas nach hinten schieben. Es dauert ja an sich auch häufig 4-5 Monate, bis es zum Übergang Nutzen Lasten kommt. Also wenn man schon in den Startlöchern steht, kann man auch in Vereinbarung mit dem bisherigen Eigentümer seine Handwerker schon in diesem Zeitraum zur Sanierung schicken. Wenn es gut geplant ist, dann braucht es gar nicht die Verschiebung des Übergangs Nutzen und Lasten.
Was zählt? Zählt, dass die Handwerker wirklich die Arbeit erledigt haben oder zählt der Zahlungsfluss an die Handwerker?
Die Arbeit, die Sanierungsmaßnahme. Mhm. So, und was ist das Besondere? Die 15%-Grenze beginnt mit Übergang Nutzen und Lasten. Ich glaube, die gibt es seit 2004 und es ist wirklich bis zum Jahr 2022 niemand drauf gekommen, weil es steht im Gesetz, ab Anschaffung gilt die 15%-Grenze und Anschaffung steuerliches Eigentum oder wirtschaftliches Eigentum, Anschaffung bedeutet halt diesen Übergang Nutzen Lasten. Und da ist erst dann quasi vor kurzem jemand drauf gekommen, ich war es leider nicht, ja, dass Sanierungsmaßnahmen, die ja vor diesem Übergang nutzen lassen stattfinden, sofort steuerlich abziehbar sind, weil sie nicht in die 15%-Grenze hineinzählen.
Und zwar in beliebiger Höhe sofort steuerlich abziehbar.
Richtig, wenn man aber jetzt nochmal das Haus draufpackt, wertmäßig, dann sind wir vielleicht im Neubau, aber grundsätzlich unbegrenzt hoch. Und auch, wer jetzt sagt, er investiert für 150.000 noch und überschreitet damit die 15%-Grenze, da kann ja versuchen, zumindest vor Übergang nutzen lassen, noch irgendwie 30.000, 40.000 unterzubringen. Und selbst wenn dann mit Übergang nutzen lassen und der restlichen Sanierung immer noch die Grenze überschritten ist, hast du trotzdem das, was vorher passiert ist, steuerlich gerettet. Also das lohnt dort in jedem Fall auch nochmal zu gucken, welche Arbeiten können noch vor Übergang nutzen und lassen erledigt werden, auch wenn man danach trotzdem noch die 15%-Grenze reißt. Ja.
Also das ist nochmal, glaube ich, ein super Hack, was man da machen kann. Ich will nur mal auf den wahrscheinlich normalen und Standardfall erstmal. Also es kauft jetzt jemand eben seine Wohnung und optimiert da jetzt nicht noch nutzen lassen, Übergang und so weiter und so. Saniert dann in den ersten 3 Jahren etwas. Er muss einfach darauf achten, dass er seine Rechnungen zählt. Und die dürfen nicht mehr als die 17, irgendwas Prozent vom Gebäudeanteil am Kaufpreis werden. Übersteigt er das mit 1 Euro, und er hat die vorher auch schon von der Steuer abgesetzt, könnte ja sein. Ne? Übersteigt er das mit 1 Euro, dann kann er die eben nicht auf einen Schlag von der Steuer absetzen, sondern dann muss er die abschreiben über 50
Jahre. Über die Dauer, weil du Nutzungsdauergutachten hast, über eine kürzere, aber Dauer. Sonst über 50 Jahre. Und weil du gerade Wohnung gesagt hast, jetzt kommt die WEG und macht noch die wichtig. Fassade.
Ja,
und wichtig. Die Kosten werden dir zugerechnet mit deinem Anteil. Dann kannst du auch dadurch die 15-Grenze reichen.
Muss man nicht aufpassen, du hast gerade eingangs zu dem Thema gesagt, das fand ich auch so magic, war bei uns in Ludwigsburg, wo genau dieser Fall war. Wir hatten eine Sanierungsmaßnahme gemacht, die auch zu einer Mieterhöhung geführt hat, weil der Mieter das auch wollte. Wir haben die mit der Bank finanziert, haben danach höhere Miete gehabt, womit wir auch locker die Bankrate für die Sanierung bezahlen konnten. Da blieb sogar noch Cashflow übrig. Wir haben ja kein Geld aus eigener Tasche bezahlt, weil das von der Bank finanziert war, haben es aber von der Steuer abgesetzt, haben also dadurch mehr Geld auf dem Konto gehabt nachher. Mehr Geld auf dem Konto, mehr Miete und mehr Wert der Immobilie. So, und das ist dann richtig gemacht. Und wenn man es eben genau falsch rum macht, passiert das andere. Ne?
Genau.
Ja.
Und das ist furchtbar, wenn du dein Cashflow schon negativ ist und du darauf noch Steuern zahlen musst, das, was zum negativen Cashflow geführt hat, nicht steuerlich abziehbar ist. Ja.
Ich meine, jetzt kann man es ja nur gedanklich. Ne? Ich darf jetzt, sag mal, ich habe eine Immobilie, die hat 1 Million gekostet. Ich investiere 200.000 Euro in wertsteigernde Sanierungsmaßnahmen. Außerhalb der 15%-Grenze, das kann ja auch in Jahr 4 oder wann auch immer sein. Ne? Das Tolle ist ja, ich setze die von der Steuer ab, ich kriege 45% ungefähr davon, also 90.000 Euro kriege ich an Steuer quasi erstattet. Dafür habe ich aber Wertsteigerung der Immobilie wahrscheinlich von 2-mal dem, was ich investiere, erzielt. Ne? Also den Wert der Immobilie wahrscheinlich um 400.000 Euro gesteigert. Und ich darf sie ja steuerfrei verkaufen. Also diese 400.000 Euro Wertsteigerung landen ja beim Verkauf auch wieder auf meinem Konto. Ja. Ne? Also es ist so geil, wenn man die Sachen alle kombiniert und steuerlich richtig macht, wie viel Geld man mit der Entwicklung und dem richtigen Steuern von Immobilien
verdient. An dem Beispiel würde ich jetzt gerne einhaken.
Bitte.
Genau diese Immobilie würde ich nämlich nicht gern nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen.
Was würdest du gerne mit der Immobilie machen?
Ich würde die Immobilie in eine VV GmbH kaufen. Weil
nach 10 Jahren?
Nee.
Sofort?
Sofort, wenn ich das sehen würde.
Ja.
Dann wäre dir auch die 15%-Regel egal. Du könntest sofort die 200.000 sanieren.
Ja. Also, in der GmbH gibt es die nicht?
Die gibt es in der GmbH, aber die spielt dort keine Rolle. Weil der Steuersatz so gering ist und im Verkauf musst du ja eh besteuern. Das heißt, wenn du jetzt die Substanz erhöhst, ist dann einfach dein Veräußerungsgewinn kleiner oder du hast jetzt einen Verlust und dann ist dein Veräußerungsgewinn größer. Das hebt sich immer auf. Ja. Und das ist nämlich, was ich immer sage, die Immobilien, die meinen Bestand am schnellsten erhöht haben, sind die ich verkauft habe. Und da bin ich vielleicht auch, weiß ich nicht, etwas ungeduldig oder gierig, aber wenn ich sehe, dass ich eine Immobilie nach kurzer Zeit mit 200.000 Invest und 400.000 in Wert gesteigert habe, da sind die 10 Jahre ein wahnsinniges Hemmnis für einen Vermögensaufbau. Da nehme ich diese 200.000 Gewinn lieber gleich mit und drehe dann das nächste Objekt.
Dann nimmst du lieber 200.000 minus Steuern nach einem Jahr als 200.000 ohne Steuern nach 10 Jahren quasi, ne? Was von der gedachten Eigenkapitalrendite natürlich total oder von der jährlichen annualisierten Rendite Sinn macht.
Ja.
Gut. Sorry, letztlich, ich weiß, du hast die Zeit im Blick, ne? Anders sähe es natürlich wieder aus, wenn es eine Immobilie ist, die ich an sich langfristig im Buy-and-Hold-Bestand halten will und mit sowas wie der Ehegattenschaukel einfach im Privatbestand halten möchte.
Ja, genau. Ich wollte nur den Haken nochmal schlagen, weil wir ja auch gesagt haben oder schon ermittelt haben, dass die überwiegenden Immobilien im steuerlichen Verlust laufen und dass da wahrscheinlich keine Objekte sind, die man in eine VV GmbH nimmt, weil dort wollen wir ja nur steuerliche Gewinne lagern. Aber ein Gewinn kann halt auch in der Veräußerung entstehen und auch dort besteuert sie mit 15% jederzeit, sehr günstig, ab dem 6. Jahr steuerfrei mit 6b-Rücklage und Reinvestitionsverpflichtung. Also kommen wir bestimmt später nochmal vorbei.
Bin froh, dass wir auf der Speicherkarte der Kamera gesehen haben, dass wir 7 Stunden aufnehmen können. Wir kommen jetzt in Richtung VV GmbH und so. Ich möchte zwischendrin jetzt einmal, der ein oder andere würde sich möglicherweise an dieser Stelle wünschen, dass Martin jetzt hier gerade auf einem Whiteboard irgendwas zeichnet und man das alles nachvollziehen kann. Glücklicherweise gibt es exakt das, sehr viel strukturierter, als wie, dass wir beide immer noch dazwischen quatschen, nämlich ein Webinar, das wir nur kurz anmoderieren und dann übernimmt Martin und macht wirklich strukturiert Schritt für Schritt durch all die Themen, die es jetzt hier auch zu hören gibt und die wir diskutieren, eine schöne Zeichnung, der man auch folgen kann und das gut verstehen kann. Das Webinar ist kostenlos, es ist live mit dir, es gibt exakt 3 Termine, die jetzt anstehen und auf immocation.de/Steuerwebinar kann man sich eintragen und dann teilnehmen.
Ja, ich freue mich auf euch, ja.
Ja, klar, inklusive Rückfragemöglichkeiten.
Genau,
also Q&A am Ende. Ausführlich Q&A, also genau, jeder, der sich jetzt hier irgendwo dann denkt, boah, das klingt, als ob ich das ganz viel davon machen müsste, aber wirklich verstanden habe ich es noch nicht, das ist der Ort, der dann ganz wichtig ist, glaube ich.
Genau. Rüber zur VV GmbH. Ich möchte wieder diesen vorhin unseren 6%er und wieder diesen Anker. Da hattest du schon gesagt, ich möchte jetzt gleich auch die Frage dann aufwerfen. Was hat sich denn jetzt geändert? Müssen jetzt eigentlich weniger Immobilien in die VV GmbH, weil wir gestiegene Zinsen haben? Aber bevor wir das beantworten, lass uns einleiten einmal für Leute, die sich erstmal fragen, hey, ich soll jetzt eine GmbH gründen, wenn ich eine Immobilie kaufe. Wann und für wen ist das?
Ja, also das ist ganz klar, die GmbH ist ein Steuersparmodell. Also wer jetzt im Spitzensteuersatz besteuert und das nächste Investment vor der Brust hat und im Rahmen dieser Berechnung, die wir schon gemacht haben, sieht, dass das Investment tendenziell Überschüsse erzielt, sei es durch eine Vermietung, wo es jetzt aber ja durch die allgemeine Immobiliensituation schon auch in den Randlagen, sage ich mal, oder bei mir im Umland von Dresden, da findet man 8-9%, die dann auch schnell mal im zweistelligen Renditebereich sind, nach ein paar Jahren entwickeln.
Angeber.
das höre ich immer nur von den anderen, ja, die dann im zweistelligen Bereich landen können. Und ich muss natürlich die Entwicklung der Immobilie antizipieren, vielleicht auch eine Mieterhöhung. Und wenn ich dort erkenne, dass die Immobilie dauerhaft Überschüsse haben wird, die mir meine Steuer weiter erhöhen im Spitzensteuersatz, dann nehme ich die VV GmbH und kaufe die dort rein.
Okay, dann ist aber mein Geld in der GmbH.
Genau, wird mit 15% besteuert und das heißt, auf den Gewinn, der ja in gleicher Höhe ermittelt wird, jetzt egal, ob du privat oder VV kaufst, der Gewinn wird nach denselben Grundprinzipien ermittelt. Vielleicht gibt es zeitliche Verschiebungen wegen der Bilanzierung, aber im Grunde genommen hast du 27% weniger Steuern auf den Überschuss, weil die VV GmbH nur 15% Körperschaftsteuer hat. Das Soli. Und durch diese 27% Vorteil baust du dort halt jährlich mehr Eigenkapital auf. Und als Immobilieninvestor ist ja dieses Eigenkapital gleich wieder das, was du bei der Bank dann mit Faktor 8, 9, 10 hebeln kannst.
Wir haben das mal, Martin, wir haben mal gemeinsam eine Excel gebaut. Und jetzt,
also ich habe die angefangen, du hast richtig gut verbessert dann.
Aber der Inhalt erstmal, also klar, ich kann dann tolle Excels bauen, aber dass die Idee dahinter war eben deine, die möchte ich gleich noch einmal zusammenfassen. Jetzt jeder, der sich fragt, was ist das für eine Excel, in dem Webinar machen wir die gemeinsam auf und spielen auch mit den Zahlen rum und schicken die hinterher auch rum, dass jeder damit spielen kann. Also die gibt's auch nur in dem Webinar, die gibt's sonst nicht zum Runterladen. Also jeder, der das jetzt cool findet, zu dem Webinar anmelden. immocation.de/Steuerwebinar war das. Da hast du nämlich genau diesen Effekt aufgezeigt. Der eigentliche Vorteil der vermögensverwaltenden GmbH entsteht nicht, wenn man jetzt da ein bisschen weniger Steuern zahlt und das Geld dann wieder nach privat ausschüttet und dann damit Urlaub macht, sondern wenn man es wirklich zum Vermögensaufbau nutzt. Wenn man die gesparten Steuern die ja pures Eigenkapital sind, wieder nutzt, um damit weitere Immobilien, größere, bessere Immobilien kaufen zu können, Wertsteigerung zu realisieren, was auch immer. Ja? Und dadurch entsteht ein Effekt, wie so ein Zinseszinseffekt. Ne? Also ich im ersten Jahr spare ich Steuern, damit kann ich ein bisschen mehr Immobilien mir leisten, als ich das privat könnte, weil die Steuern ja bezahlt hätten werden müssen. Im zweiten Jahr spare ich mehr Steuern, weil ich habe ja mehr Immobilie, weil ich ja mehr EK hatte. Und, so. Und dieser Effekt kumuliert sich über relativ kurze Zeit zu einem Punkt, wo du doppelt so viel Vermögen und doppelt so viel Cashflow aufgebaut hast, mit exakt demselben unternehmerischen Ansatz, wie du es privat getan hättest. Und selbst wenn, und das ist der entscheidende Punkt, wo kommen die Steuerberater immer, ja, aber irgendwann brauchst du das Geld ja privat, du willst das ja ausgeben. Wenn ich das Doppelte habe und das ausschütte, selbst wenn ich es voll ausschütte und alles nur noch für Urlaube ausgebe und 25% Kapitalertragsteuer darauf bezahle, in Klammern, die ich nicht bezahlen muss, weil es Wege gibt, die nicht zu bezahlen, dann habe ich ja immer noch viel mehr Geld, als wenn ich es privat gemacht hätte, jedes Jahr zur Verfügung. Und das verstehen viele Leute nicht, dass die VV GmbH ist das unglaublich geilste Instrument, um langfristig Vermögen mit Immobilien aufzubauen und vom Finanzamt mit Steuern zusätzliches Eigenkapital zu bekommen. Ja.
Und auch das Szenario der Vollausschüttung habe ich in meiner ganzen Tätigkeit noch nie irgendwo gesehen. Wer macht denn das?
Am Ende macht es keiner. Ja. Jeder, der ernsthaft Vermögen aufbaut, braucht das dann irgendwann. Dann, wenn er es theoretisch dann machen könnte, braucht es gar nicht mehr.
Ich möchte es auch nochmal anfangen, vielleicht noch ein bisschen einfach, ihr setzt manchmal so voraus, ne, dass den Leuten schon Sachen klar sind. Ich möchte deswegen nochmal sehr einfach sagen, ne, also das Geld ist ja dann drin in der VV GmbH muss man, glaube ich, auch nochmal erklären, wenn ich dann also von dem Geld in Urlaub fahren will oder mein Essen bezahlen will, dann kann ich das nicht einfach von Überschüssen aus meinen Mieteinnahmen, die in der VV GmbH auflaufen, kann ich das nicht einfach da bezahlen, das gehört mir privat gar nicht, dann muss ich es erst privat auf mein Konto bekommen und da muss ich typischerweise 25% Kapitalertragssteuer auf die Ausschüttung bezahlen. Was ihr jetzt quasi gesagt habt, naja, aber in der GmbH entsteht so viel schneller, so viel mehr Vermögen, dann ist da irgendwann ein großer Haufen Vermögen drin, dann kann ich auch in den Apfel beißen, wenn ich dann irgendwann Teile davon ausschütte. In der Praxis kommt es eher dazu, dass die Leute dann wahrscheinlich gar nicht so viel brauchen, aber muss man trotzdem einfach wirklich im Kopf haben, wenn man eine Immobilie kauft und ich sage, ich kaufe die zur Altersvorsorge, ich will dann irgendwann passives Einkommen haben, ich möchte also in 20, 30 Jahren, wie auch immer, aus den Überschüssen und den Mieterträgen, davon möchte ich wirklich leben können, davon möchte ich mein Essen bezahlen, dann muss ich das auch aus der GmbH wieder rausbringen. Ich habe wahrscheinlich sehr viel mehr bis dahin in der GmbH, aber für jeden, der jetzt eine Wohnung kauft zum Start, macht das wahrscheinlich dann wenig Sinn.
Ja, und auch in dem gesamtsteuerlichen Kontext, den man natürlich betrachten muss, wenn du auf das Geld angewiesen bist aus der VV GmbH und es ohnehin immer rausnehmen müsstest, bist du wahrscheinlich nicht der, der privat schon im Spitzensteuersatz ist. Mhm. Und wenn du quasi privaten Steuersatz von 20% hast, macht es keinen Sinn, mit Strukturkosten etc. in der VV GmbH 15%. Da investiert man erstmal privat oder baut Vermögen oder Einkommen auf, bis man die 42% erreicht hat im Privatvermögen und dann wechselt man in die VV GmbH mit dem nächsten Investment, um eben dort die Steuern zu sparen. Deshalb ist dein Brötchen Beispiel, Marco, auch jetzt im Alter, wer jetzt Geld wirklich, ich nehme es jetzt beim Wort, ne, wer Geld braucht aus der VV GmbH, um sich ein Brötchen zu leisten, der hat so wenig Einkommen. Es gilt ja auch bei dieser 25-prozentigen Ausschüttung so eine Art günstiger Prüfung. Die günstiger Prüfung bedeutet, der Steuersatz von 25% wird runterkorrigiert auf deinen eigentlichen Steuersatz.
Moment, ich gehe davon aus, ich habe gar kein Einkommen mehr. Ich möchte ja jetzt in 20, 30 Jahren aus meinen Mietüberschüssen leben. Ich gehe davon aus, meine staatliche Rente ist ein Tropfen auf einen heißen Stein oder vielleicht gar nicht existent oder wie auch immer. Und dann muss ich ja mein Brötchen mit dem kaufen, was die VV GmbH einnimmt.
Genau. Dann könntest du dir 100.000 Euro ausschütten und das mit der Abgeltungssteuer besteuern, sind 25.000 Euro Steuern. Oder du schüttest dir 100.000 Euro aus und wenn dir mehr als 25% der Gesellschaftsanteile gehören, könntest du sogar ins Teileinkünfteverfahren wechseln. Das heißt, du musst nur 60.000 Euro besteuern und dann mit deinem progressiven Steuersatz, der aber an dieser Stelle noch ein ganzes Stück unter 25% ist. Also ich habe es nicht ausgerechnet, aber ich denke, dort würdest du beim 16.000, 17.000 so landen an Steuern, ganz grob geschätzt, vermute eher weniger.
Also Teileinkünfte fahren oder Abgeltungssteuer bezahlen, sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten, genau. Geld aus der VV GmbH rauszubekommen. Das, da kann man sich für einen Weg entscheiden. Aber da geht vielleicht beim Ausschütten dann ein Viertel weg. Aber der Punkt, den wir, denn das kann man auch umgehen und gestalten bis dahin, das tun auch Leute, die es größer machen. Der Punkt, den wir nur machen wollen, ist, bis dahin ist wahrscheinlich so viel mehr in der VV GmbH aufgelaufen, dass es Sinn gemacht hat.
Genau, und bei dem Teileinkünfte von hat man ja gerade gehört, das sind dann zum Beispiel nur 17%. Ja, ja, ne? Ja, ja. Deshalb immer von den 25% auszugehen, das ist super unwahrscheinlich, dass der Fall eintritt.
Ja. Okay, jetzt nochmal zu meiner Frage vor der VV GmbH oder zur VV GmbH. Ist die jetzt weniger attraktiv durch die gestiegenen Zinsen? Würdest du jetzt mehr Immobilien nicht in der VV GmbH kaufen?
Ich kaufe Immobilien aus anderen, also es gibt weniger Immobilien, ja, die auf Anhieb solche Überschüsse erzielen, dass es eine VV GmbH rechtfertigt. Ja, also
steuerliche
Überschüsse, ja weil 3,5% Zinsen und sag mal mindestens 2% Abschreibung.
Boah,
oft mehr. Du brauchst ja mindestens in 7%er. Um diese Überschüsse, da dann auch nicht groß saniert werden muss, weil du die noch Kosten unterabziehen kannst und dann bist du vielleicht schon beim 9 oder 10%. Ne? So, und die werden einem ja jetzt nicht hinterhergeworfen. Die muss man entwickeln dazu. Ne?
Also wenn jetzt jemand in einer guten, sehr guten Lage, jetzt nicht München Innenstadt, aber 5% kauft, weil er sagt, ich möchte zum Beispiel nahe München kaufen oder so im nahen Speckgürtel Berlin, was weiß ich, ne, wo ich irgendwie 5%, wobei 5% kriege ich mittlerweile auch in Berlin, aber ein 5% sich kauft, das ist seine Strategie. Dann kauft er die einfach privat, alle.
Wenn er sehr verrückt ist und die mit Eigenkapital kauft und du keine Zinsen hast, wärst du wieder steuerlich im weil du nur die Abschreibung...
Wenn er die Cash kauft,
genau.
Er finanziert die alle zu 100% und zahlt die Kaufnebenkosten selbst, sagen wir mal.
Dann ist die Chance relativ gering, dass du die in die VV GmbH kaufen musst, weil du dir auf privater Ebene schon in den steuerlichen Verlust bekommst und das mit deinen anderen Einkünften verrechnen kannst.
Das könnte dann ein gutes Beispiel dafür sein, dass ich Cashflow-neutral rausgehe, dass die sich von selbst abzahlt. Ich habe quasi erstmal keinen Impact auf meinem Konto, aber vor der Steuer habe ich einen Verlust und kriege dann tatsächlich Geld zurück von der Steuer und würde die also privat halten.
Genau.
Ja. Okay.
Aber ich für mich kaufe trotzdem also fast alles, was jetzt nicht irgendwie Denkmal oder wirklich Sanierungsobjekte sind, die dann auch lange Zeit entwickelt werden, ich kaufe immer noch in die VV GmbH. Ich hatte es vorhin schon gesagt, mir diese 10-Jahres-Frist ist mir zu lang. Also ich will dann auch gerne wieder verkaufen und die Wertsteigerung mitnehmen. Und außerdem baue ich ja in verschiedenen vermögensverwaltenden Gesellschaften Portfolien auf, die ich dann im Ganzen als Share Deal abverkaufen möchte.
Immobilienmogul, das ist ja eine andere Liga.
Also,
nein, aber das hast du mir immer erzählt, finde ich.
Ja, eine
geile Strategie. Du planst quasi schon, dass du GmbHs im Share Deal verkaufst.
Richtig, und dort wäre ja, wenn du so ein Paket verkaufen willst, ist fatal, wenn deine letzten 3 Immobilien im Privatvermögen noch nicht aus der 10-Jahres-Frist raus sind.
Ja.
Und mit dieser Exit-Strategie bin ich quasi eher davon, dieses Portfolio sauber aufzubauen. Unter meiner Holding ist die VV GmbH. Die Holding kann die mal steuerfrei verkaufen. Und deshalb ist die VV GmbH nicht tot. Ne?
Ja, ja, ja. Findest du unsere Immobilien mit Roti, die wir in Bayern haben, da haben wir 25 einzelne Wohnungen, die dürften ja so 5,5% Mietrendite haben. Die hätten wir besser privat gekauft.
Die hätten wir möglicherweise auch mit den variablen Zinsen und sowas, hätten wir die rein steuerlich privat kaufen können. Aber es hat ja auch immer noch andere Dimensionen. Es hat hier auch diese Portfolio-Dimension. Das sind ja einfach 25 Wohnungen in Bayern. Die kann man auch irgendwann im Share Deal vielleicht verkaufen. Es hat die zweite Dimension, einfach GmbHs unter der Holding ja nochmal wieder anders vom Kapitalfluss funktionieren, als wenn du das nötige Eigenkapital im Privatvermögen zur Verfügung stellen musst und so weiter. Also wir müssten jetzt die ganze Unterdeckung ja auch unserem Privatvermögen auch finanzieren, haben aber das eigentliche Geld nicht privat, sondern in der Holding. Wir würden also quasi permanent neue Schulden gegenüber der Holding aufbauen und so. Also vieles kompliziert. Also möglicherweise hätten wir ein paar von den Sanierungsimmobilien in der BMMS rückblickend eigentlich in private GbRs kaufen können. Aber auch da hat es ja, einen Impact. Also das ruiniert ja auch die private Bonität, zumindest oberflächlich mal. Und das muss man Banken sehr viel besser erklären, warum man privat eigentlich maximal pleite ist und steuerlich extreme Verluste hat.
Wie lange habt ihr die Wohnungen schon?
Die Wohnungen
2021, 2022.
Ja, wenn da 21. wenn da nächstes, übernächstes Jahr jemand kommt und euch einen Kaufpreis bietet, dann könnt ihr die schon aus der GmbH steuerfrei verkaufen. Ja. Und da würdet ihr euch brutal ärgern, wenn ihr dem Kaufinteressent sagen würdet, lass mal deine Nummer hier, wir melden uns in 4-5 Jahren, wenn unsere 10 Jahre abgelaufen ist.
Also ja.
Okay, aber einfach nur
aber da steckt ja was hinter. Also Du hast diesen Spruch geprägt, jede Immobilie verdient ihre eigene Strukturentscheidung. Ja. Ich glaube, das war sehr viel Wahres bei. Ich muss dieses Zeug verstehen. Ich muss das wirklich selber verstehen. Da kommt auch kein Steuerberater, der mir das erklärt oder ne, also dem ich quasi sage, ich kaufe jetzt eine Immobilie und dann führt er so eine Prüfung im Detail durch. Ich muss das selber verstehen und muss unter all diesen Rahmenbedingungen dann entscheiden, was ist für diese Immobilie und meine Struktur und meine Ideen und Ziele mit dieser Immobilie, meine finanziellen Rahmenbedingungen, die richtige Entscheidung. Und da geht es oft um viele 10.000 Euro über ein paar Jahre mit ein paar wenigen Stunden Gedanken machen. Und das übersehen die Leute oft. Ne? Die arbeiten 160 Stunden im Monat für ein paar tausend Euro Nettogehalt, aber investieren keine 4 Stunden, sich mit dem Steuerthema zu beschäftigen, wo sie das 10-fache verdienen können. Das ist echt wichtig zu verstehen, glaube ich.
Ja. Und gerade, als ich sagte ja spaßhalber hier Immobilienmogul, ne? Ich weiß, die viele, die zuhören, sind ja auch unterwegs und kaufen mehr Familienhäuser und machen ein bisschen kompliziertere Sachen. Und wir machen das ja auch. Und da muss man sich schon dann im Detail wirklich mit beschäftigen. Trotzdem nochmal Guidance, glaube ich, war gerade einfach gut, ne, dass wir diesen in 5%er privat kaufen, wer jetzt eine kleine Wohnung zur Altersvorsorge kauft, seine erste, seine zweite, seine dritte, der macht mit Sicherheit nichts falsch. Ja. Wer direkt weiß, er kauft hier einen 10%er ein, was ich gar nicht für so wahrscheinlich halte, wenn man die erste Wohnung gerade kauft, ja, ne? Ja. Der kann dann vielleicht schon über eine GmbH nachdenken, aber wer wirklich die allerersten Wohnungen kauft, macht es privat und dann kann man anfangen, in diese Gestaltungsthemen reinzukommen. Ja. Ne? Okay, Holding noch schnell, weil wir alle haben ja eine Holding drüber. Warum haben wir das?
Damit wir Tochtergesellschaften im Ganzen verkaufen können, steuerfrei. Das nennt sich Share Deal. Übrigens, jeder kann, es funktioniert auch mit Aktien, also jeder kann Aktien aus seiner GmbH. Es muss nicht eine Holding sein. Als solche, jede Kapitalgesellschaft kann quasi Anteile an anderen Kapitalgesellschaften steuerfrei verkaufen. Also auch Aktien sind ja Anteile an Aktiengesellschaften. Und das könnte ein Grund sein. Ne? Also mein großes Ziel ist, Portfolien zu entwickeln, die mal an eine niederländische Pensionsfonds verkauft werden und damit so einen steuerfreien Share Deal zu machen.
Kennst du den schon eigentlich?
Ich habe auch eine Aussicht, ja. Okay. Ich habe gestern übrigens im Share Deal Anteile an einer Immobilien GmbH verkauft. Jetzt 17 Uhr war ich beim Notar. Ja?
Wirklich?
Ja. Okay, ja. Läuft noch, ja. Sehr gut. Okay. Deswegen konnte ich auch Business fliegen heute. genau. So, das wäre ein wesentlicher Grund für eine Holding. Der zweite Grund ist, man hat ja mitunter verschiedene Immobilienprojekte. Also auch in GmbHs, verschiedene Immobilien GmbHs. Und wenn du die Holding nicht hättest, um das Geld von einer GmbH zur anderen zu kriegen, müsstest du das immer erst entweder fremdüblich verzinsen. Will man ja eigentlich nie, wenn man so viel Geld in der Struktur hat. Oder man müsste privat ausschütten und der anderen geben. Und da ist so eine Holdingstruktur sehr, sehr gut. Du kannst quasi am Jahresende die Gewinne immer in die Holding ausschütten und die wird dann Kapitalgeberin zu einem Zins, der aktuell 0 betragen kann, an die anderen Tochtergesellschaften. Und damit werden die Tochtergesellschaften nicht mit Zinsen belastet, wenn die Eigenkapital brauchen. Ne? Deshalb auch für den Kapitalfluss ist das sehr, sehr gut.
Du würdest auch mit niemand co-investieren, der keine Holding drüber hat, weil dann habt ihr asynchrone Interessen, wenn es zur Ausschüttung kommt.
Ganz genau, richtig. Ja.
Okay, also gehen wir im Detail, wenn es interessiert, nochmal immocation.de/steuerwebinar. Da malst du auch deine perfekte Unternehmensstruktur. Glaube ich, in Anbetracht der Zeit passt das, weil wir sollten noch über Vererben sprechen, auch beim großen Steuerüberblick.
Ja.
Genau, erstmal muss Erbschaftssteuer bezahlen. Sag mal ganz grob, wie hoch ist die und wer muss die wann bezahlen?
Also die Erbschaftssteuer ist auch progressiv. Die hat einen Steuersatz, also wer jetzt von seinen Eltern erbt, der hat erstmal 400.000 frei, also von jedem Elternteil, auch an jedes Kind. Kann also die Freibeträge unendlich skalieren, wenn man viele Kinder hat, ja, oder noch macht, wenn das Vermögen so groß ist. Also jedes Kind hat dann erstmal 400.000 Euro Freibetrag, bis 75.000 darüber 7% Erbschaftssteuer, bis 311, 615, 6.021 und so weiter. Und natürlich ist das Schlimmste, was man machen kann, deshalb vererben. Was nicht planbar, ne? Wenn jetzt niemand den Zeitpunkt des Todes so richtig schon weiß von sich selber, macht es schwierig, die Erbschaft entsprechend zu planen. Und deshalb ist das Credo immer mit warmen Händen geben, anstatt einfach zu vererben. Das hat auf zwei Dimensionen eine steuerliche Auswirkung. Wenn ich jetzt ein Haus erbe, dann hätte ich dieselbe Abschreibungsbemessungsgrundlage, die meine Eltern schon hatten auf das Haus, was sie vielleicht vor 50 Jahren nicht gekauft haben, sondern selber schon geerbt haben. Das heißt, die Abschreibung ist komplett weg. Ich kriege die Mieteinnahmen und kann keinen Cent Abschreibung gegenrechnen. Wenn meine Eltern mir die Immobilie aber verkaufen würden, hätte ich zumindest einen hohen Kaufpreis, von dem ich wieder abschreiben kann. Mhm. Und viele haben dann die Idee, und das ist auch möglich, dass die Eltern, die wollen ja dem Kind das schenken oder irgendwie vermachen, also ohne unentgeltlich, ob das dann vererbt wird oder vorher verschenkt, macht ja da keinen Unterschied, ja. Die würden jetzt das Haus verkaufen, würden 400.000 Verkäuferdarlehen geben oder wenn das Haus 600 kostet, halt 600.000 Verkäuferdarlehen. Das heißt, das Geld, was muss nicht gezahlt werden, man schuldet das dann noch den Eltern. Und jetzt können die in Höhe der Freibeträge punktgenau 400.000 Euro erlassen. Und das andere Elternteil auch nochmal. So hat man auf den Punkt genau die Freibeträge ausgereizt. Man könnte sogar sagen, weil die Erbschaftssteuer progressiv ist, bevor man dann ganz, ganz viel bei 23% besteuert, nimmt man jetzt erstmal noch 75 drüber in Kauf, wo man nur 7% bezahlt, oder 300 drüber in Kauf, wo man nur 11% bezahlt. Damit könnte man das auch steuern, jetzt nur 87,3% einer Immobilie zu übertragen, finde ich komplizierter. Und was ich eigentlich am besten finde, ich habe mir das mal überlegt, bin jetzt jung Immobilieninvestor, mir hilft doch so ein Verkäuferdarlehen nichts. Wenn ich jetzt von meinen Eltern eine Immobilie erwarten würde, ich würde zur Bank gehen, wie jeder andere, würde mir ein Darlehen aufnehmen. Sicherlich ist das Haus dann immer noch Freundschaftspreis, ne? Man hat keinen Makler. Die Übertragung von den Eltern ist auch im Verkauf grunderwerbsteuerfrei, also kaum Nebenkosten. Jetzt würde ich denen das Haus abkaufen, würde denen auch das Geld überweisen, dann ist das auch vom Finanzamt ganz sauber, ganz drittüblich gekauft. Und wenn die mir jetzt immer noch was schenken wollen, nehme ich zu der vollfinanzierten Immobilie gerne auch noch Bargeld entgegen.
In Höhe von 400.000 Euro.
Ja.
Das heißt, du hast jetzt eine Immobilie, die ist ganz normal von der Bank finanziert und du hast 400.000 Euro Cash auf dem Konto.
Genau. Ja. In vielen Fällen wollen ja die Eltern sich noch die Erträge zurückbehalten, machen dann
die so. Die müssen ja schon Miete bezahlen dann
an dich. Nee, es ist nicht das selbstgenutzte Haus, es ist das vermietete Haus von denen. Aber häufig wollen die sich die Erträge rückbehalten und machen dann so eine Nießbrauchsgeschichte. Und da haben beide Seiten nie viel gewonnen, weil die Eltern immer noch voll besteuern, sie kriegen auch keine neue Abschreibung. Du hast das Haus ja geschenkt bekommen, wenn der Nießbrauch wegen Todesfall wegfällt, hast du wieder keine neue Abschreibung. Und auch den Fall, den ich jetzt aufgezeigt habe, wo die Eltern dann so viel Liquidität haben. Gerne zahle ich denen ein paar Zinsen, wenn die mir das Geld als Eigenkapital für die nächste Immobilie zur Verfügung stellen. Und schon haben wir quasi die stillen Reserven in der gesamten Familie gehoben und mit der Liquidität dann sogar so weitergearbeitet, dass die Eltern noch einen Zins bekommen, den sie übrigens viel, viel günstiger besteuern, nämlich nur mit 25%, wenn es fremdüblich ausgestaltet ist, als die 42% Mieteinkünfte. Also haben die steuerlich gewonnen. Ich habe steuerlich gewonnen, weil ich eine neue Abschreibung habe und ich habe ganz viel Kapital, auf das ich zurückgreifen kann für die nächsten Investments.
Die würden jetzt lass mal sagen, die Immobilie kostet 1 Million, du holst dir die Million von der Bank, 400, das zahlst du deinen Eltern, 400.000 schenken die dir steuerfrei, die hast du auf dem Konto, 600.000 geben sie dir als Darlehen, darauf zahlst du einen Zinssatz. Ja. Der Zinssatz ist quasi ihre Rente, den müssen sie aber niedriger versteuern als vorher die Mieteinnahmen, ne? Also Steuerspareffekt. Und du nutzt dieses Geld einfach, um damit Immobilieninvestments zu tätigen, woraus du problemlos aus dem, was du damit erwirtschaftest, diese Zinsen bezahlst und alle gewinnen.
Richtig. Ja. Und im Zweifel, weil jetzt, ich habe da auch manchmal Eltern, die wollen den Kindern dann keine Schulden hinterlassen, die haben jetzt das Bankdarlehen, ob die Kinder noch schlafen können, aber die haben gleichzeitig auch 400.000 Cash auf dem Konto. Also,
und eine Immobilie, die den Wert des Bankdarlehens
hat. Ja, also diesen Ansatz verstehe ich manchmal nicht so richtig. Ich denke, viele, die hart gearbeitet haben und Immobilien haben, die haben dann immer das Bedürfnis, den Kindern das unnötig leicht zu machen, also mit kein Darlehen aufnehmen und so.
Ist schon leicht, weil so viel Vermögen da ist.
Richtig. Wobei man ja dann auch viele Möglichkeiten steuerlich oder dass das Kind sich zum Investor entwickeln kann, einfach weglässt.
Genau. Aber das, ich verstehe das, glaube ich, grundsätzlich. Überleg mal, du hast quasi über 30 Jahre dein Lebenswerk, ist das abbezahlte Häusle zu hinterlassen.
Ja.
Und dann hinterlässt du das, aber mit einem Bergschuld, so kann ich mir schon vorstellen, dass sich das anfühlt, weil die ja nicht alle dann so denken wie, okay, das ist doch wunderbar, der kann seinen Immobilienbestand weiter skalieren, weil ich ihm hier den Startschuss gebe. Aber genau, ich denke, sollte jeder reinkommen. Ja. Ich hoffe, dass also alle Eltern diesen Podcast hören.
Was für die Eltern noch viel schlimmer ist, wenn kein Kind Interesse an den Immobilien hat. Das habe ich, da haben mehrere auch von den Eltern, die jetzt die Vererbung angehen wollen und die Kinder da einfach keinen Bock drauf haben, haben mich gebeten, da mal ein besonderes Video für die Steuerklass dazu zu machen. Da habe ich in einer emotionalen Ansprache, das ist quasi das Video für die Kinder, was die denn in einer Ansprache dort den Kindern mal deutlich gemacht, was das für ein Privileg ist, wie viele Leute, die wir auch aus der Masterclass und Steuerklass kennen, diese extra Meile gehen, einen zusätzlichen Zweitjob vielleicht noch, um sich noch eine Immobilie leisten zu können und so. Und auch die Vorteile, die man dann haben kann, wenn man das jetzt sauber übergibt, dass die wahrscheinlich die nächsten Jahre dann auch eine extrem reduzierte Steuer haben. Und ich hoffe mal, das greift, dass die quasi, wenn jemand von außen dort nochmal den künftigen Erben sagt, was die eigentlich für Möglichkeiten haben. Meistens glaubt man es ja nicht dem Prophet im eigenen Lande, dass das da dann zu, soll ich sagen, einvernehmlicheren Verhältnissen in der Familie führt.
Ja. Okay, also vererben heißt grundsätzlich, das kann ich mit warmen Händen geben und sowieso statt vererben besser verkaufen und frühzeitig gestalten. Ne? Das kann man, glaube ich, mitnehmen. Okay, lass uns mal in Richtung jetzt 2025 Änderungen. Steuerfreier Verkauf hatten wir schon und Prognose. Bleibt, glauben wir. Dann lass uns über das Wachstumschancengesetz sprechen.
Ja.
Stefan und ich werden ein Haus bauen.
Richtig. Wir bauen ein großes Mehrfamilienhaus in der Nähe von Dortmund.
Genau.
Und tun das aufgrund des Wachstumschancengesetzes. Vielleicht kannst du einmal kurz die Rahmenbedingungen erklären, nur damit quasi einmal der Kontext. Also das ist so real, dass uns das dazu bewogen hat, das erste Mal jetzt wirklich einen Neubau zu machen im Privatvermögen.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja.
Vielen Dank. Also noch.
Ja. Also wir haben gerade bei Neubau eine unwahrscheinlich günstige Situation, die sogar besser ist als eine Denkmalabschreibung. Es gab ja schon immer diese Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau. Und die kann man mit der durch das Wachstumschancengesetz hinzugekommenen degressiven Abschreibung kombinieren. Und also diese erste Abschreibung für Mietwohnungsneubau, die sagt, wenn ich gewisse Rahmenbedingungen einhalte, also maximal 5.200 €,
kein Luxus,
pro Quadratmeter, aber nicht Wohnfläche, sondern Nutzfläche, also relativ groß ausgelegt, dann kann ich auf die ersten 4.000 € pro Quadratmeter 5% zusätzliche Abschreibung in den ersten 4 Jahren nehmen, also 20% zusätzlich abgeschrieben. Ihr müsst aber neuerdings noch in dieser neuen Regelung, das kam dann noch hinzu, dieses nachhaltige Bauen, Qualitätsmerkmal, ne?
QNG.
Ja, ich glaube, das ist KfW.
Nachhaltiges, irgendwas
gebaut. KfW 40 ist das, glaube ich.
Nee, ja, es ist dann nochmal ein Spezialkatalog. Okay. Da geht es ein bisschen mehr als nur Energieeffizienz.
Ja. Und das zweite ist die degressive Abschreibung. Die degressive Abschreibung, die kann man wählen, anstatt der linearen Abschreibung von 3% jetzt auf Neubau, kann man 5% degressiv abschreiben. Und was bedeutet degressiv? Die Bemessungsgrundlage für die degressive Abschreibung, ich mache mal jetzt von Zahlen her, dass halbwegs gut klappt. Man hat jetzt eine Immobilie, da hat der Neubau, also ohne Grund und Boden, der Neubau selber 1 Million gekostet. Wird wahrscheinlich bei euch teurer, aber aber bei 1 Million und man erfüllt beide Voraussetzungen, dann ist die Bemessungsgrundlage für die degressive Abschreibung im ersten Jahr 1 Million mal 5%, 50.000 € Abschreibung. Mietwohnungsneubau auch 5% unter den Rahmenbedingungen, die komplette 1 Million ist begünstigt, 50.000 Abschreibung. Du hast also im ersten Jahr 10% Abschreibung. Denkmalabschreibung wäre nur 9. Mhm. Ne? Also, und das, da gebe ich euch noch einen ganz heißen Tipp. Diese Abschreibung wird nicht gezwölftelt. Das heißt, wenn ihr im Dezember fertig werdet, oder wenn jemand kommt und sagt, wir machen die Endabnahme am 2. Januar, sagt dem, der soll am 30.12. kommen, dann habt ihr die gesamte Abschreibung noch im alten Jahr. Genau, okay, 100.000. Im zweiten Jahr, bei, und das ist bei dieser geometrisch-degressiven Abschreibung das Thema, deren Bemessungsgrundlage sinkt um die Abschreibung des Vorjahres. Das heißt, wir haben im Vorjahr degressiv abgeschrieben 50.000. Im nächsten Jahr ist die degressive Abschreibung daher die Bemessungsgrundlage nur noch 950.000. Davon 5% sind, ich glaube, sind das 47.250, oder?
Passt schon.
Ja.
47.500.
47.500 plus wieder die zusätzlichen 50% Mietwohnungsneubau, die ändern sich nicht. Ja, also hast du 97.000.
Die gehen wieder auf die Million, das bleiben 50.000.
Genau, ja. Die bleiben. Also 97.500. Mhm. Genau. Im nächsten Jahr wird die degressive Abschreibung noch etwas kleiner, immer in den Schritten. Und in Summe kommst du in den ersten vier Jahren auf bei einer Million Investment 385.000 Euro Abschreibung. Das heißt 38,5%. Die Denkmalabschreibung wäre auch an dieser Stelle erst bei 36% Abschreibung. Mhm. Und deshalb Neubau immer privat machen aktuell, ist einfach klasse.
Ne? Ja, und dann wird es deutlich schlechter, muss man auch sagen. Ne? Also das heißt deutlich schlechter, aber dann wird es weniger, weil dann fällt die 5% Sonderabschreibung weg und dann wechsle ich doch irgendwann von degressiv auf linear. Ja. Wann ist da der beste Punkt?
Das im Jahr 15 ist die lineare von 3% besser als die degressive von auf den Rest. Warum? Weil immer wenn so eine Sonderabschreibung wegfällt, ergibt sich für alles eine neue Bemessungsgrundlage. Also ab dem Jahr 5 schreibst du dann von 1 Million minus 385.000 ab, also von 615.000. Und deshalb zieht sich das noch ein bisschen, solange ist die 5% noch günstiger, aber da ja hoffentlich eh nach 10 Jahren dann schon steuerfrei verkauft, dann hat sich das erledigt. Ja.
Also warum, ne? In Jahr 11 verkauft man das, weil mit ein bisschen Glück ist das sogar noch ordentliche Wert gestiegen. 10 Jahre Inflation, mal ganz simpel und was auch immer. Und wir dürfen ja, obwohl wir 40% abgeschrieben haben, wieder den kompletten Verkaufspreis steuerfrei behalten, trotz all der Steuervorteile. Im Zweifelsfall kauft es unsere GmbH, wenn wir es gerne behalten wollen, oder wir verkaufen es extern. Ne?
Ja.
Das, ich will es nur ganz kurz erzählen, weil das so, also das bauen übrigens Per und Lasse Fürst, das ist ein alter Studienkollege, die in den Immobilienhandel eingestiegen sind vor einigen Jahren und sich jetzt darauf spezialisieren, solche mit der Sonder-AFA dann auch für Kapitalanleger zu bauen. Ja. Die bauen uns jetzt ein ganzes Haus, was natürlich echt cool ist. Wir haben richtig lange gekämpft, ob wir es machen sollen oder nicht. Der eigentliche Grund, warum wir es ja machen, ist, dass wir dann hohe steuerliche Verluste ausweisen können, weil erstmal ist Neubau eine schlechte Rendite. Ja, also ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, zu sagen, ich will hier so einen Niedrigprozent bauen mit, was haben wir Baukosten? 4.000 irgendwas Euro oder so auf dem Quadratmeter. Das finde ich einfach brutal viel, ne? Wo wir schon sehr viel günstiger Immobilien auf dem Quadratmeter
bestellen. Ja, haben. Wobei, das ist jetzt rechnest du alles mit, also mit der Tiefgarage und
klar.
Wir kriegen noch Zuschüsse und so. Also die realen Baukosten für uns sind nicht 4.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.
Ja, mit allem, was
man da. Aber das heißt jetzt letztendlich, es rechnet sich hauptsächlich wegen der Steuer.
Richtig.
Und wir hatten ja das Thema, seid ihr jetzt nicht gestresst, dass ihr arbeitslos werdet in den nächsten 10 Jahren?
Genau, das ist genau.
Hoffentlich werden wir arbeitslos, aber wir haben immer noch eine Menge Geld in der Holding.
Das ist genau der Punkt, den ich gerade machen wollte. Was wir machen wollen in Wirklichkeit damit, ist Geld aus unserer Holding eben rausziehen. Wir hatten vorhin davon, dass läuft da alles auf und glücklicherweise ist da schon ein bisschen Geld drin, sodass wir hoffentlich arbeitslos sind, aber immer noch das Problem
haben. Aber Einkommen
haben.
Noch haben.
Aber Einkommen haben, genau. Und wenn man das dann dagegen rechnet, dann ist es schon ein sehr, sehr geiles Modell. Ist natürlich auch wieder typisch, da werden wahrscheinlich viele Zahnärzte sich auf den Weg machen und das machen.
Ja.
Neubau um einfach ihre Steuerlast zu drücken. Ne?
Genau.
Finde ich aber spannend, das Wachstumschancengesetz, dass da jetzt der Gesetzgeber was macht und Neubau war einfach von den Renditen schlecht und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass wir sagen, wir könnten was bauen und die Politik macht etwas, was dazu führt, dass wir sagen, ah cool, jetzt ändert sich das Spiel, das ist ja das, was sie wollen, jetzt entsteht neuer Wohnraum.
Ja, und bei 800.000 Wohnungen zu wenig in Deutschland, dann könnte man vielleicht auch mal den Bau ein bisschen fördern. Ne?
Ja, genau, okay. Das
muss man sich wirklich angucken, wenn man privat eine hohe Steuerlast hat, ob Neubau nicht jetzt gerade eigentlich ein Thema ist, ne?
Ja.
Dann entweder muss man selber machen und wer davor zurückscheut, fairerweise ja wie wir selber auch, muss sich Partner suchen, die das machen können oder im Zweifelsfall muss man halt gucken, ob man sowas irgendwo kaufen kann. Ne?
Ja.
Wann, in welchem Zeitfenster wird eure
Immobilie? Nächstes Jahr fertig dann.
Okay, weil diese Sonderabschreibung dann ist ja aktuell, glaube ich, bis 29 nur und dann muss man 25 fertig sein, damit man die vollen 4 Jahre noch nutzen kann. Ja.
Also Grundstück haben wir, Bank ist quasi gerade am Arbeiten und dann rollen hoffentlich die Bagger los und müssen gucken, was wir noch vorm Winter bauen quasi.
Ja,
genau. Was gibt es noch zum Wachstumschancengesetz? Gibt es noch irgendwas zu sagen?
Ja, für bewegliche Wirtschaftsgüter ist sehr interessant geworden. Man hat Möglichkeit, letztendlich dort auch eine degressive Abschreibung vorzunehmen von 25%. Gibt es dann aber noch eine Deckelung, maximal das 2,5-fache der linearen Abschreibung. Das heißt, wenn ich ein Wirtschaftsgut 20 Jahre abschreibe, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage.
Normalerweise 20 Jahre,
ja. Genau, dann hätte ich dort 25%, maximal aber das Doppelte von den 5% jährliche Abschreibung.
Das 2,5-fache,
ne? 2,5-fache, genau. Nicht also, dafür. Ja, genau, 2,5, also 12,5, ja. So, und dann haben wir noch, wenn ich dieses bewegliche Wirtschaftsgut anschaffe in dem Jahr, habe ich, also egal welcher Betrieb das ist, ob ein Zahnarzt ein neues Gerät kauft oder so, ich kann von beweglichen Wirtschaftsgütern, also ziemlich alles, was ich so brauche, was kein Haus ist, als Unternehmer, auch von einer Photovoltaikanlage, die ich natürlich kaufe, 40% im Jahr der Anschaffung zusätzliche Abschreibung ziehen.
Ist schon, ich habe ja mal so einen PV-Rechner gemacht, um das durchzurechnen. Also es bleibt dabei, es steht und fällt schon sehr damit, was man glaubt, was Stromwert ist, den man produziert. Das wiederum hängt sehr stark an diesem ganzen Batteriespeicherthema. Aber das hat schon richtigen Einfluss auf die Rechnung der ersten 10 Jahre, ob ich 12,5 oder 5% Abschreibung habe und insbesondere, ob ich diese 40% Sonderabschreibung habe. Ne?
Ich habe jetzt auch eine Anlage gekauft für 875 Euro pro Kilowatt Peak.
Ja.
Das ist natürlich ein Preis, da auch das Strompreisrisiko etwas rausnimmt, sage ich mal, weil das sehr günstig ist.
Sehr günstig.
Und mir hat quasi dieser Investitionsabzugsbetrag, den habe ich auf 22 und 23 verteilt und jetzt in 24 noch diese Sonderabschreibung. Ja, und da hab ich zu tun, irgendwie noch Steuern zu zahlen.
Sehr gut. Du hattest noch einen Punkt vorhin gesagt, dieses Jahr noch sanieren.
Nee, dieses Jahr nicht sanieren, sondern wer jetzt eine Progressionsspitze hat, wo aber schon eine Sanierung angestoßen ist, beispielsweise mit einem Handwerker, wir haben das Zufluss-Abfluss-Prinzip im privaten in der Vermietungsbesteuerung. Das heißt, wer seinem Handwerker dieses Jahr noch die Rechnung bezahlt, auch wenn die Arbeit erst nächstes Jahr fertig wird oder gemacht wird, kann dieses Jahr noch die Steuern sparen. Ne? Mhm. Und bevor ich jetzt eine Rechnung am 5. Januar bezahle, in Höhe von 30.000, überweise ich die lieber am 31.12. noch, weil ich dann auf die 30.000 ein ganzes Jahr eher die Steuererstattung bekomme. Mhm. Ne, was in Anfang 25 gezahlt wird, kriege ich erst mit der 26er Steuererklärung wieder.
Ja,
was ich dann am 24 zahle, kriege ich 25 schon wieder. Ja.
Darf ich kurz eine allerletzte Frage noch stellen, weil es in einem WhatsApp-Chat hochkam. Das fand ich sehr. Tiny Homes, sagt ihr was? Diese kleinen Containerhäuser, ne? Ich habe gehört, siehst du das auch so? Wenn das Teil noch immer zu bewegen ist, weil es Räder hat, dann ist es ein bewegliches Wirtschaftsgut, auch wenn es effektiv permanent an einem Ort steht und vermietet wird und so weiter.
Also
könnte man das so sehen?
Also ich habe da noch paar Podcasts offen, die ich auch noch dazu hören wollte, wo mir gesagt wird, dort wird eine andere Meinung als meine vertreten. Das interessiert mich natürlich. Also meine Meinung ist eher die, weil ich es auch so gelesen habe, wenn dieses Tiny House permanent mit Medien verbunden ist, also Abfluss und so weiter, dann ist es ja nicht mehr beweglich, ohne was rauszuschrauben. Und dann wird es eine Immobilie, weil ich erst paar Schrauben lösen müsstest, sonst reißt du ja quasi.
Die Solaranlage ist aber fairerweise auch mit dem Stromnetz verbunden.
Aber dort wohnt auch niemand drin.
Das stimmt.
Ja, also die Frage ist ja, Haus oder Wohnwagen, verstehe. Was ist der Zweck?
Okay.
Und bei den Tiny-Häusern, ich bin da ergebnisoffen, vielleicht weiß ich das dann auch im Webinar schon, kann ich mich noch einlesen, oder ich denke aber, dass die Tiny-Häuser, die fest mit Medien verbunden sind, als Immobilien gelten und nur die mit Rädern ausgestattet sind und wo man quasi die Fäkalien noch selber wegtragen muss und wegschütten, das ist aus meiner Sicht noch beweglich. Aber auch hier gibt es Finanzverwaltungsmeinung, dass wenn das eine bestimmte Zeit nicht bewegt wird, ich glaube, das waren 6 Jahre oder so, dass es dann zum Haus wird, also zum Unbeweglichen. Ja.
Ja.
Warum ist das relevant? Weil das wäre das erste Mal die Möglichkeit, effektiv echte Vermietungseinkünfte zu erzielen aus einem beweglichen Wirtschaftsgut. Mhm. Also mal abgesehen von Flugzeugen und Booten und sowas, die ich voll mit IAB und Sonderabschreibungen und was auch immer, diesen Dingen, ne? Also ich könnte auf einmal meinen privaten Steuersatz über IABs reduzieren, während ich im Prinzip effektiv doch einfach nur Sondervermietungen über Airbnb mit Tiny-Häusern mache. So, das wäre deshalb super interessant.
Im Grunde genommen gibt's ja sowas schon, wenn man Wohnwegen oder Wohnmobile vermietet. Ja. Da kann man ja auch ein IAB ziehen, wenn die dann quasi im gewerblichen Bereich, also an ständig wechselnde verschiedene Leute auf Plattformen angeboten werden und vermietet werden. Ne? Das ist es ja im Grunde genommen. Aber bei den Tiny-Häusern würde ich es zumindest als kritisch betrachten, wenn die nicht den Zweck haben, durch eine ständige Verbindung bewegt zu werden und das tatsächlich ohne gemacht wird.
Ich freue mich, dass du jetzt in Campingurlaub fährst, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe.
Ich muss die Scheiße von Hand wegtragen.
Dein Camper wird nicht angeschlossen sein, du wirst also wegtragen. Ja, sehr schön.
Ich sehe auch ehrlich gesagt eher meine Frau, das Kind betreuen und mich die Fäkalien.
Ja. Also nochmal, es gibt 3 Termine mit Martin live, ein Webinar, strukturiert durch alle Themen. Martin malt alles auf, man kann es sehr viel besser wahrscheinlich verstehen als unserem Gespräch hier noch gerade.
Bester Stundenlohn des Jahres, glaube ich übrigens. Ne? Also daran teilzunehmen, da kann man nur viel Geld mit verdienen, das Wissen, was du da nochmal vermittelst. Ja.
Das glaube ich auch. Immocation.de/Steuerwebinar, da geht's zur Anmeldung. Und vielen Dank, Martin, für einen riesengroßen Steuerüberblick.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, wir haben kein Thema ausgelassen, oder?
Nee, ich glaube auch nicht. Ja, wir nehmen jetzt noch Podcasts auf. Wir wollen ja auch deine Geschichte jetzt nochmal hören, wo du mit Investment stehst und so. Das gibt's in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.